Mit der Million im Rücken machen wir heute einfach mal alles anders. Zum Beispiel reden wir positiv über Laufbänder. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Alles weitere im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, erstmal sagen wir direkt an dieser Stelle herzlich willkommen zu unserem Gast, Florian Neuschwander. Florian, wir haben dich aus mehrerlei Gründen heute gebeten, weil erstens hast du natürlich eine ausgewiesene Expertise für Laufen in allen Daseins- und Aggregatzuständen, aber eben auch was Laufbänder angeht. Außerdem bist du natürlich in unserer grandiosen Geschichte des Podcasts immer noch der Highflyer mit deiner Folge. Ne? Also schön, dass du dabei bist.
Hi, servus.
Und auch schön, dass du natürlich immer für so spontane, spontane Anfragen bereit bist. Ich glaube, du hattest gesagt, du hast es in der Folge vor 2 Wochen, muss das ja gewesen sein, gehört, als du selbst auf dem Weg nach Hamburg warst, dass ich ein Laufband jetzt auch in meinem Keller habe und ob wir da nicht mal eine Folge zu machen würden. Und natürlich haben wir uns da gedacht, wenn nicht Flo, wen sonst? Man sieht ja bei dir auf Instagram auch gerne mal Videos. Wer sich mit dir schon mehr befasst hat, wird auch wissen, dass du schon den ein oder anderen verrückten Rekord, auch Weltrekord, wenn ich nicht ganz falsch bin, schon auf Laufbändern aufgestellt hast. 50 Kilometer hattest du, hast du den immer noch? 100 Kilometer hast du, glaube ich, noch, ne?
Ja, genau, also 50 Kilometer hatte ich mal, der wurde dann irgendwie, das war Anfang von Corona, wurde dann ein paar Mal schon gebrochen und so, der war auch der einfachere, sage ich mal so, und dann, genau, danach habe ich ein Jahr später, also 2021, dann den 100 Kilometer Weltrekord gebrochen.
Ja, das sind diese ganz speziellen Menschen, die auf Laufbändern laufen. Ich hab ja für diese Art des Laufens gar kein Verständnis, also überhaupt kein Verständnis, um das mal klar zu sagen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, wollen vielleicht, weil wir heute eben auch nicht unseren normalen Vorlauf wie sonst machen, wollen aber trotzdem mal ganz kurz noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen. Zunächst müssen wir ja Philipp nochmal sorry sagen an unsere Community. Unser Crush gestern war, also erstens super von euch angenommen, ja, es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht, das hat total Spaß gemacht, also vielen Dank dafür. Es waren ein paar technische und logistische Probleme zu lösen, die haben sich im Laufe des Sonntags ergeben, war sicher für alle ein bisschen nervig, für uns ehrlich gesagt auch, aber wir haben es dann tatsächlich nachher gesettelt. Und tatsächlich hat mir gestern Abend noch eine Frau geschrieben, die unbedingt noch teilnehmen wollte und das auch noch geschafft hat, auch wenn es ein bisschen Assistance noch bedurft hat. Ja, aber so ist das, wenn man neue Sachen anfängt und ausprobiert.
Genau, also da vielleicht nochmal kurz zur Einordnung für manche, die es jetzt nicht mitbekommen hatten. Also dieses Crush-Feature ist ja auch erst seit dem letzten Update in der Enduko Trainings-App integriert. Ich habe so rausgehört auch, dass natürlich in der Größenordnung, in der wir das jetzt versucht haben, das bislang noch nicht erprobt wurde, weil üblicherweise das Crush-Feature ja, ich sag mal, für einen Freundeskreis gedacht war, die vielleicht nicht zusammen trainieren können, dass man gesagt hat, hey, wir setzen uns am Wochenende eine Challenge, du halt in Köln, ich in Regensburg und Flo in Insel und dann gucken wir mal, wer 10 Kilometer oder was auch immer 6,66 Kilometer schneller rennt. Nachdem ja dann schon wir Zuschriften bekommen haben, glaube ich am Freitag, dass die Leute sich nicht mehr anmelden konnten, weil es da ein Teilnehmerlimit einfach automatisch in der App gibt für 100 Personen, mussten wir erstmal gucken, dass wir das da irgendwie rausbekommen. Es waren jetzt ja, glaube ich, um die 200, glaube ich, die sogar mitgemacht haben, knappe 200 meine ich. Und das hat dann wiederum die App und auch, ich glaube, die Server vor gewisse Probleme gestellt, dass alles hochzuladen. Ja, dafür sorry natürlich von uns. Ich denke, da werden wir zukünftig, wird das natürlich alles da dementsprechend weiterentwickelt und mal gucken, ob wir da nochmal was hinbekommen. Uns hat auf jeden Fall gefreut, dass so viele von euch da Bock erstmal drauf hatten. Mal gucken, was wir da draus zukünftig vielleicht noch machen. Vielleicht ja sowas ähnliches wie unsere Strava-Challenge, dass wir da zukünftig mal auch ein paar Preise oder sowas ausloben können. Und zwar natürlich nicht für wer rennt am schnellsten, das ist ja dann fast immer ein bisschen langweilig, sondern da müssen wir uns einen anderen kreativen Modus überlegen. Aber ja, das so ein bisschen als Hintergrund für euch nochmal, für diejenigen, die da mitgemacht hatten. Hat uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr das auch gerne auf Social Media geteilt habt. Aber ja, das dazu.
Ja, Flo, ich weiß nicht, hast du schon mal so Aktionen gemacht, die dann schiefgelaufen sind? Ich meine, die größte virtuelle Laufveranstaltung, die du ja mitgemacht hast, ist Wings for Life World Run. Nur das ist halt ja mit sehr viel Aufwand produziert. Ne?
Da machen noch ein paar mehr als 200 mit.
Ja, tatsächlich, bei Wings for Life hatte ich 3.800 im Team. Das war so mein größtes Team. Und tatsächlich habe ich letzten Silvester habe ich auch so eine Aktion gemacht, habe ich gedacht, ja, ich mache auch einen virtuellen Silvesterlauf, weil hier vor der Haustür irgendwie war keiner. Und dann hatte ich tatsächlich auch über Social Media, über meine Kanäle halt so einen virtuellen Silvesterlauf quasi selbst veranstaltet. Und das war dann auch ziemlich herausfordernd, weil am Ende haben halt knapp 1000 tatsächlich mitgemacht. Und irgendwie musste ich dann halt wollte ich eine Rangliste machen. Und da kamen halt von überall die Zeiten reingeflattert, halt von Facebook, Instagram, keine Ahnung wo. Und ich musste es dann alles irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Das war halt dann schon ein bisschen krass. Aber am Ende hat es dann wie bei euch dann auch funktioniert irgendwie.
Ja, also das hatten wir ja schon mal über Strava, da ist es ein Hauch einfacher, aber wir haben uns da bei Strava, Philipp, du erinnerst dich, haben uns auch wochenlang vorher einen Kopf gemacht, wie man es halt hinkriegen kann und machen kann und ja, wie kriegt man die Community am besten zusammen, weil es nicht ganz so einfach ist, du kannst nicht einfach Leute da adden, das ist nicht ganz trivial alles, wie man sich vorstellt, ja. Es ist immer noch am einfachsten, sich irgendwo zu verabreden und loszulaufen. Geht immer noch einfacher. Ja.
Auf jeden Fall. Das stimmt natürlich. auch wenn da natürlich regional was manchmal ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht mit sich bringt, zumindest auf der Größenordnung jetzt mit 1000 Personen. Ja. Es sei denn, wer weiß, vielleicht ist der Flo auch demnächst als, Organisator von Sportevents im Einsatz. Und in Insta gibt es demnächst den neuen Silvesterlauf, der Trier battlen wird wahrscheinlich oder so, von der Teilnehmerzahl.
Naja, obwohl in Insel hast du immer das Problem, dass Schnee liegen könnte, ne? Dann ist es ein Langlauf. Ne?
Ja, da ist, ich warte schon auf den Schnee, ich will die Skier anschnallen. Aber.
Ja, genau.
Flo, weil du gesagt hast, du hast es gehört oder mitbekommen, dass wir über Laufbänder gesprochen haben im Zug, und zwar auf dem Weg nach Hamburg. Was hast du in Hamburg gemacht? Ich weiß nicht, das wird auch nicht jeder von uns mitbekommen haben, aber es sah auf jeden Fall ja zumindest aus der Ferne nach sportlichen Aktivitäten aus.
Ja, genau, ich war in Hamburg für On, mein Sponsor, und da wurde ein neuer Schuh vorgestellt, der Cloud Flyer 4, und ja, haben wir so einen kleinen Community-Run gemacht, also durch Hamburg gelaufen, und ich habe die Zeit auch genutzt, dann die freie Zeit, um halt selbst noch ein bisschen zu trainieren.
Ein paar Segmente zu holen wahrscheinlich um die Alster?
Ja, genau, also das Highlight ist immer um die Alster halt einmal rum, kennt ja vielleicht jeder, der in Hamburg schon mal war, ist irgendwie immer an der Alster entlang. Da gibt es auch so ein paar Segmente noch vom Hamburg-Marathon, da habe ich dich auch in irgendeiner Liste da gesehen, glaube ich, und Hendrik Pfeiffer und so, also ist immer ganz cool, und um die Alster rum ist sowieso sehr schön.
Ja, wo wir bei Hendrik Pfeiffer sind, können wir noch einen kurzen Blick auf den New York-Marathon zurückwerfen. Ja, weil Hendrik hat ja angekündigt, okay, ich gehe trotzdem nach New York, obwohl er ja nicht ins Elitefeld reingekommen ist. Und hat heute Morgen noch mal kurz nachgelegt, ja, auch na, so ein bisschen den Finger in Richtung der Veranstalter
ich
gezeigt.
Weiß, was
ja.
Du meinst.
Ja, aber er schreibt ja zu Recht mit der Form, die er hatte, ja, und das lässt sich ja relativ leicht nachvollziehen, hat er eine sehr gute Chance gehabt, Top 8 zu werden. Das ist noch keinem deutschen Läufer in den letzten Jahren gelungen. Arne Gabius war relativ nah dran, bei Top 10 war er relativ nah dran. Aber ja. Ich hätte ihm das wirklich auch zugetraut. So hat er halt die Nicht-Elite-Konkurrenz gewonnen. Ja, das sah allerdings auch ganz cool aus, weil du ja dann, wenn du eine 2022, genau, 2022 in dem Bereich, da bist du halt völlig alleine. Beim New York-Marathon mit 50.000 Startern, das ist auch jetzt nicht so uncool, muss ich sagen. Ja, auf der anderen Seite, klar, wenn du weißt, dass du was drauf hast, und dann bei so einem renommierten Lauf in den Top 8 kommen könntest, dann kann ich verstehen, dass er ein bisschen ein weinendes Auge hatte. Obwohl es ja wohl extrem schwül gewesen sein muss. Ja, ein guter Freund von mir ist dort gelaufen. Der sagte auch, es war schon richtig warm. Ja, morgens schon irgendwie 15, 16 Grad. Und da ist es normalerweise eher so Richtung Freezing Point. Man rüberfährt auf die andere Seite. Ich weiß nicht, Flo, bist du schon gelaufen in New York?
Nee, aber das wäre auch noch so ein kleiner Traum. Also da muss man eigentlich ja mal dabei sein. Also ich finde es auch sehr schade, dass dann das Hendrix, also als deutscher Meister, da nicht ins Elitefeld reinkommt, ist ja halt schon irgendwie krass. Also
das ist wirklich immer ein bisschen Politik, die da mit reinspielt. Da kennt man ja schon manche Geschichten aus der Athletenszene oder Profiszene, wo dann, sagen wir mal, manche Manager besseren Draht zu den Veranstaltern von großen Events haben und manche nicht. Also für euch zu Hause nochmal, ja, wir haben in der Regel den großen Luxus, dass wir in jeden Marathon reinkommen, wo wir reinkommen wollen, so last minute. Aber es hilft uns ja meistens dann nicht so viel, wie wir es bei Hendrik gesehen haben, wenn du dann aber halt auch nicht Teil dieses Elitefelds sein darfst. Und zumindest bei den US-Marathons und auch in London ist es ja so, dass eben das Elitefeld sozusagen mit einem Zeitvorsprung startet. Also selbst wenn du deinen normalen Startplatz bekommst, dann hast du ja keine wirkliche Chance mehr, deine Bestzeit anzugreifen als Solo-Rennen sozusagen. Ich bin mir sicher, das war für Hendrik trotzdem jetzt eine coole Erfahrung, in New York so mal zu laufen, auch ohne Druck und so. Und dann kann man natürlich das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufsaugen und genießen. Aber natürlich ist es nicht das, was er wollte. Er hat ja vor einigen Wochen bei uns hier im Podcast schon gesagt, dass New York ein großer Traum natürlich wäre, da im Elitefeld zu starten. Und wenn das dann aufgrund von, ja, weil man vielleicht ein bisschen später dran war oder wie auch immer, nicht funktioniert. Ich denke mir dann immer, einer mehr oder weniger bei diesen 30 oder was auch immer Leuten, die da starten oder 40, das macht ja sie Kohl nicht fett wahrscheinlich. Andererseits wahrscheinlich haben die 100 solche Anfragen und dann ist immer die Frage, wo zieht man da den Schnitt? Es ist natürlich trotzdem für Athleten einfach immer frustrierend, wenn das dann nicht funktioniert. Und ich denke mal, mit der Kombi jetzt auch hier nochmal, wie gesagt, die 2.11er-Zeit aus Frankfurt, eine Woche später jetzt trotzdem hier für einen, wie er das im Vorfeld, glaube ich, beschrieben, er wollte eigentlich einen Funrun oder sowas machen. Also er hat ja was von 2.30 geschrieben. Das ist ja schon was anderes wie 2.30, vor allem bei den Bedingungen und bei dieser Strecke. Also das zeigt ja auf jeden Fall, dass der sehr, sehr fit ist. Und da verstehe ich natürlich auch der Frust, den Frust, der da ja auch so ein bisschen aus ihm spricht. Und das ja auch mal via Social Media an den New York Marathon adressiert hat, ist ja auch vollkommen okay.
War jetzt sein 5. Marathon in diesem Jahr, ne? Nur mal so nebenbei. Ne? Nur mal for the record.
Man vergisst ja schon wieder, dass er Köln ja noch für seinen Freund Tobias Blum zum Abschiedsrennen ihm gepaced hat, aber ja doch auch durchgelaufen ist. Also
in
das
2016.
Ist auch eine krasse Akkumulation von Rennen dieses Jahr. Begonnen mit Hannover, deutscher Meister, auch 2:10:59 sogar, meine ich noch, also war knapp unter der 2:11. Dann EM nach Corona, EM in München, Köln durchlaufen, jetzt nochmal die 2:11:28 von Frankfurt und jetzt noch New York. Also ja, bin gespannt, vielleicht läuft ja noch Valencia Anfang Dezember.
Ich hab ihn heute Morgen angeschrieben, habe gefragt, welcher jetzt der nächste wäre, ob in den nächsten 2 Wochen noch irgendwas ist. Er hat noch nicht geantwortet, gut, es ist noch Nacht in New York. Ja. Also Flo, du hast ja auch keine Angst vor langen Distanzen. Hast du mal so eine Abfolge von langen Wettkämpfen in Folge gemacht?
Das ist ja für einen Flo normale Trainingsläufe, das ist einfach 40er, da zuckt der gar nicht mit der Schulter. Also, ist der hier.
Nee, aber ja, ich habe mal einen Halbmarathon, kann ich mir erinnern, Halbmarathon sonntags gemacht in Trier, Halbmarathon gewonnen in 1:08 oder so und bin dann 6 Tage später da Vize-Weltmeister im Ultratrail geworden.
Ja gut, war das ja nur die Vorbelastung, das verstehe ich ja noch.
Das war die Vorbelastung, genau. Und dann irgendwie 3-4 Tage pausiert, nochmal klar Warm-up irgendwie vorher, einmal gejoggt, kurz vorher mit ein paar Steigerungen und dann wurde ich Vize-Weltmeister am Ultratrail, das war ich glaube 2013. Ja, so Sachen halt immer mal auf so Vorbelastung, irgendwie eine Woche vorher 10er, aber jetzt so 2 Marathons. Doch, ich kann mich an einen noch erinnern, das war, ich glaube, Bonn. In Bonn bin ich mal Marathon meine Bestzeit gerannt, 2:20. Und eine Woche später war, glaube ich, Viva West-Marathon oder so. Und den habe ich auch eine Woche später gewonnen. Das war auch so.
Aber da kann ich mich sogar dran erinnern, glaube ich. Ja, genau. Da haben wir alle gedacht, ja, wieso startet der jetzt hier wieder? Der war doch in Bonn schon. Ja, genau.
Sowas, ja. Genau.
Aber vor allem, das war bei Flo ja zu den Zeiten übrigens noch ohne Carbon-Schuhe. Ich will jetzt hier gar kein Fass mit Carbon-Schuhen aufmachen. Das wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Ich bin da jetzt grundsätzlich auch ja überhaupt gar nicht dagegen eingestellt. Das macht ja auch Bock, mit denen zu laufen. Da gehöre ich auf jeden Fall auch zu den Fanboys dieser Schuhe auf jeden Fall. Aber was ich damit eigentlich nur ausdrücken möchte, ist, dass die Erholung, die Regeneration von Marathons früher ohne Carbon-Schuhe muskulär sicherlich eher sehr viel schwieriger war, als das jetzt heute vielleicht der Fall ist. Insofern...
Da wäre ich Olympianorm gerannt damals.
Das hört sich jetzt wiederum ein bisschen an wie bei der Runners World, wo gerne mal dann irgendwelche Hochrechnungen angestellt werden, dass die Leute alle 10 Minuten schneller gerannt werden.
Nee, 2-3 Minuten vielleicht.
Nee, das aber schon. Also läufst du jetzt in Carbon-Schuhen, Flo?
Ja, aber eher selten, muss ich sagen. Also wenn ich schnelle Einheiten mache, tatsächlich ziehe ich halt ein On-Cloppum-Echo an oder so. Halt, ja, eigentlich hauptsächlich bei Intervallen, aber die normalen Läufe im Gelände und sowas laufe ich eigentlich alles mit normalen Schuhen. Weil es Laufen ist halt... Sinn. Ja. Und auch jetzt, gerade eben war ich im Laufband tatsächlich, obwohl draußen schönes Wetter ist, schnell mal eine kleine Einheit gemacht und da bin ich eigentlich mit einem normalen Schuh auch gelaufen, ja.
Aber hier gleich interessant, können wir mal hier kurz einen Blick werfen. Hier, sonst findet natürlich logischerweise sehr viel Adidas-Inhalt logischerweise statt, nicht zuletzt, weil ich ja da auch irgendwie halt nah dran bin und viel, viel mitbekomme, auch was da hinter den Kulissen vorgeht. Muss man aber auch mal sagen, On hat ja jetzt die letzten Jahre wirklich sehr stark auch nachgezogen, was auch dadurch auffällt, dass ja der Athletenpool, ich würde jetzt mal sagen, du warst ja einer der, finde ich, ersten, der bei On dabei war, den ich jetzt so in meiner Bubble hatte und schon lange, korrigiere mich gerne, wie viele Jahre das schon sind, aber so seit 2-3 Jahren haben die ja auch nochmal richtig Gas gegeben, was ihre Teams auch hier in USA anbelangt, jetzt aber auch in Europa wird so ein Team nochmal aufgemacht, im Bahn- und aber auch im Straßenlaufbereich. Schuhentwicklung hat man gemerkt, wurde nochmal echt extrem Augenmerk drauf gelegt hier. Abraham Tadese, mit dem ich im Frühjahr noch in Kenia war, ist jetzt seit, glaube ich, 1-2 Jahren bei On, ist jetzt für mich tatsächlich fast ein bisschen überraschend, weil der ist auch schon, genau, und ist jetzt den Schweizer Rekord nochmal über Marathon gelaufen mit einer 2,6 dieses Frühjahr. Also das kann ja nicht, also die Schuhe sind ja offensichtlich auch nicht verkehrt, muss man sagen, sonst würde das ja alles so nicht gehen. Und dafür, dass die, finde ich, vielleicht manchmal noch so ein bisschen als Fashion- und Lifestyle-Schuh so ein bisschen abqualifiziert wurden, haben die ja, glaube ich, echt die letzten paar Jahre auf jeden Fall nochmal gute Antworten gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder Hersteller muss halt gucken, dass er da vorne irgendwie dabei ist und so und sichtbar. Und Tadese hat halt auch eine Cloud-Boom-Variante getragen. Die ist noch nicht auf dem Markt, aber die hat ja angehabt, wie auch hier bei dem Ironman-Projekt, wo Blumenfeld da unter, was hat der gehabt? Und Nicola Spierig, die haben alle den Schuh getragen, den ganz schnellen. Von daher, ja, man muss halt gucken, ja, dass man da vorne dabei ist und jetzt auch bei der, jetzt war ja Berglauf-Weltmeisterschaft, Trail- und Berglauf-WM jetzt am Wochenende auch.
In Thailand, war das das?
In Thailand, genau.
Ja.
Und haben auch die ersten, tatsächlich erste Frau und erster Mann On getragen.
Aber das ist dann, also macht, da bin ich jetzt einfach noch nicht so nah dran, logischerweise. Die sind auch im Trail-Bereich aktiv, also dass sie wirkliche Trail-Schuhe machen?
Ja. Wobei muss man sagen, die schnellen Kenianer, wenn es eine einfache Trail-Strecke ist, laufen die als Straßenschuhe.
Straßenschuhe, ja, okay.
Es kommt dann auf die Strecke an.
Ja. Wo ihr gerade Tadese Abraham gesagt habt, der ist auch in New York gelaufen gestern, aber ich glaube, nicht ins Ziel gekommen, wenn ich das richtig überrissen habe. Muss ich aber nochmal nachgucken. Kiro D'Amato ist da übrigens auch nochmal gelaufen, die ja in Berlin schon gelaufen war und WM gelaufen war und amerikanische Quali gelaufen ist. Also die ist auch viel gelaufen.
Das hat mich aber auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich schätze mal, der Paycheck wird ganz gut gewesen sein, vor allem für eine US-Amerikanerin, davon kannst du ausgehen. Ja, weil ich glaube, Sarah Hall, habe ich irgendwas mitbekommen, die hatte doch Verletzungsprobleme und ist ja doch die sonst jetzt auch mit Kira D'Amato und natürlich Emily Sisson jetzt so die führenden führenden amerikanischen Frauen sind, die sich alle in diesem Dunstkreis von 2,20 und runter bewegen, was natürlich schon brutal beeindruckend und dicht ist. Aber die hatte, glaube ich, jetzt abgesagt für ihre Herbstrennen und Emily Sisson ist ja schon gelaufen, ich glaube in, wo waren das jetzt, in London oder so, auf jeden Fall, da war dann klar, die möchten natürlich, New York möchte ja immer irgendwie so ein Top-Aushängeschild haben, im Männerbereich wie im Damenbereich und dann wird dann wahrscheinlich 5 Wochen nach Berlin trotzdem so ein Angebot reingeflattert sein, wo man wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz schwer Nein sagen konnte, schätze ich jetzt mal, weil ich erinnere mich an letztes Jahr, da war es doch, glaube ich, mit Bekele in Berlin und 5 Wochen später hat er aber auch gesagt, will er New York machen, das hat jetzt halt, sagen wir mal, auf dem Level, wenn du versuchst, beide gleichwertig gut zu machen, jetzt nicht so gut funktioniert, zumindest nicht bei Bekele und das ist jetzt auch eher ein bisschen ungewöhnlich, sage ich jetzt mal.
Ja, die Herangehensweise gestern bei den Männern war ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen oder nachverfolgt habt. Ja, Daniel do Nascimento, ja, Brasilianer. Die Namen kommen einem ja immer bekannt vor, ja, weil das so ein sehr üblicher Name in Brasilien ist. Das ist aber ein relativ junger Läufer, ja, der ist noch unter 25. Der hat auch tatsächlich schon eine 204 aus Seoul, glaube ich, im vergangenen Jahr als PB. Der ist aber leider unter Weltrekordtempo Halbmarathon durchgegangen auf der New Yorker Strecke. Ja, bei einem
Marathon-Weltrekord der Männer oder?
Ja, nicht von Frauen. Ne?
Auf jedenfalls, der New Yorker Strecke.
Ja. Okay. Und dann halt bei den Temperaturen eben auch. Gut, Brasilianer haben jetzt vor so Temperaturen wahrscheinlich jetzt gar keine Sorge, gar keinen Respekt oder gar keine Angst, wie auch immer. Aber den hat es halt dann leider richtig zerlegt, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ne? Der ist halt irgendwann kurz hinter Halbmarathon einfach umgefallen.
Oh, ja, der hatte halt, war so dehydriert offensichtlich und hatte dann so Muskelprobleme an dem einen Bein, dass er einfach weggeknickt ist und hielt an und zack, lag er. Ne? Die Kamera hat es gar nicht so schnell mitgekriegt, so schnell lag der auf dem Boden. Ja. Jedenfalls, er war irgendwie 1,30 vor dem zweiten, also vor Evans Shibbitt, der dann nachher gewonnen hat. Ja, also das war schon sehr, sehr crazy, was er da veranstaltet hat vorne. Er hat es mal versucht. Ja, dabei hat er schon, der hatte schon einen Zusammenbruch, und zwar beim Olympiamarathon. Da ist er auch zusammengeklappt. Und das waren ja jetzt nicht unähnliche Bedingungen. In Sapporo war ja auch so, dass es nicht kühl war, sondern es war warm und auch relativ luftfeucht. Ja, also dazwischen hat er ein paar sehr gute Ergebnisse gehabt. Ja, aber der ist halt, die Amerikaner haben ja so diesen Geist für die besonderen Statistiken. Ja, er ist der schnellste Läufer über 10 Halbmarathon und Marathon der Western Hemisphere, wie sie das dann immer nennen.
Das finde ich aber schon wieder geil, dass da immer irgendwas rausgesucht wird, dass du als Charakteristikum mitbekommst irgendwie.
Ja, da musst du erstmal drauf kommen, auf diese Kategorisierung musst du erstmal kommen. Das ist also, ich glaube, er ist ja auch der Einzige in dieser Kategorie, aber egal, sie haben es halt nochmal rausgestellt.
Ja. Sensationell. Bevor wir uns mal dem Thema Laufbahntraining verstärkt widmen werden und vor allem dann natürlich auf Lohs Expertise zurückgreifen, um vielleicht Ralf auch noch dazu zu bewegen, dass bei ihm demnächst ein Laufband im Keller steht, gehen wir ganz kurz noch in die Werbung und präsentieren unseren Partner diese Woche. Und das ist einmal mehr Athletic Greens. Ja? Und deren Produkt AG1 kennt ihr alle natürlich schon. Das sind nämlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen, die dafür sorgen, ja, dass ihr optimal versorgt seid. Ja, natürlich, wir betonen das immer, das A und O, um gesund zu sein, ist natürlich erstmal eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Das ist das eine. Gesunder und ausreichender Schlaf. Also ja, ich versuche um die 8 Stunden zu schlafen. Ne? Stress reduzieren, das sind alles Sachen, die sind wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es ja einige von euch, die vielleicht einen stressigen Job haben, die vielleicht Job, Family etc. alles zu kombinieren vor Herausforderungen stehen. Und viele von euch, also das war auch die laufen ja und viele auch nicht wenig. Da ist es manchmal nicht so einfach, den Bedarf zu decken. Dafür eignet sich hervorragend AG1, ist sehr einfach zu konsumieren. Einen Messlöffel in 250 ml kaltes Wasser, das Ganze 10-20 Sekunden schütteln und dann seid ihr good to go. Und wenn ihr da über unseren Link bestellt, bekommt ihr zusätzlich eben noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, die 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das Ganze gibt es unter www.athleticgreens.com/bestzeit.
Ja, ich habe ja in den letzten 2 Wochen, ne, also es gab ja erstaunlich wenig Nachfragen, ne, wegen unserer Crash-Woche. Philipp, ja, ich hatte halt, sagen wir mal, das ein oder andere kleine Problem mit Wundheilung. Ja, jedenfalls versuche ich dann halt auch immer, mich extrem zu verhalten. Ja, also wenig Weizen, wenig Zucker, gute Eiweiße und so weiter. Ja, kein rotes Fleisch, sehr viel Gemüse, gut schlafen, klar, ist wirklich essentiell. Naja, und also ich sah relativ scheiße aus, um es mal ganz deutsch zu sagen und deutlich zu sagen. Ja, es geht jetzt schon wieder. Ja. Ich bilde mir mal ein, dass das was nützt, ja, wenn man da wirklich dann auf so ein paar Basics achtet und versucht, da wirklich fit zu werden. Ne. Ich habe übrigens auch völlig überraschend in der Zeit jetzt sämtlichen Alkohol subtrahiert, ja, weil auch das natürlich nicht zu einer Wundheilung beiträgt, ja, sondern da versuche ich mich dann schon entsprechend zu verhalten. Ne. Das ist in Inzell schwierig, Flo, weil Bier ja dort zum erweiterten Frühstück gehört. Ne?
Ja, Inzell, da ist nichts los, nicht so viel.
Nee, das stimmt. Ne?
Da trainiert man allein im Keller.
Ja. Hast du auch so Nummern, wenn du mal verletzt bist oder kränkelst oder sowas, dass du dann so rigide auf Ernährung oder sowas achtest oder dann irgendwie exzessiv mit Schlaf umgehst?
Also ich habe eine Erinnerung von der letzten Folge mit Flo, dass du, glaube ich, vegetarisch oder vegan, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall
vegan.
Okay, ja, okay. Mhm.
Ja, seit 3 Jahren bin ich vegan. Na gut, wenn ich mal krank bin, ich bin Gott sei Dank, toi toi toi, so gut wie nie krank, lustigerweise. Also keine Ahnung, ob es an meiner Ernährung liegt oder generell, dass ich robust bin oder so, aber tatsächlich bin ich selten erkältet. Gut, ich hatte jetzt dieses Jahr auch, wie viele wahrscheinlich auch Corona gehabt.
Okay.
Im Mai, aber sonst blieb ich Gott sei Dank verschont. Und ja, also ja, wenn ich mal krank bin, dann ja, dann hole ich halt so alte Hausfrauentipps raus oder so und esse 5 Ingwerwurzeln auf einmal und solche Sachen halt eben. Und ein Tee ohne Ende, aber jetzt so ganz was Besonderes dann auch nicht. Aber schon irgendwie viel Vitamine und so, klar, wie jeder wahrscheinlich.
Ja gut, aber das ich meine, die Grundernährungshaltung ist ja schon auch, sagen wir mal, jetzt nicht mehr ungewöhnlich, gerade im Sportbereich ja nicht mehr ungewöhnlich, aber ja eine sehr bewusste Haltung. Und klar, das mit dem Ingwertee habe ich neben mir ein Wägelchen hergeschoben die letzten 2 Wochen. Teezeremonie, morgens, mittags, abends.
Ja, irgendwas hart, muss ich sagen. Also,
ja, ist nicht deins, ich weiß schon, ja.
Nee, ist gar nicht meins, aber ich habe mir dann schon auch so eine Ingwerknolle besorgt. Ich erinnere mich an einen Fall, das war, glaube ich, letztes Jahr leider vor Berlin. Also es war 3-4 Wochen vor Berlin, da war ich noch in Sestriere in der Höhe. Dann schlägt ja das Wetter so im September ja dann doch langsam mal um. Also wird halt doch sehr viel frischer auf 2000 Meter und halt nass, kalt etc. Und wenn du dann natürlich am Limit trainierst, Regeneration in der Höhe auch immer schwieriger, habe ich es dann doch im Training wahrscheinlich einfach übertrieben und bin dann krank geworden mit Fieber auch 2-3 Tage. Und ich weiß noch, dass Jonas Fischer, der sonst auch auf dem Rad oft hier mich supportet, guter Kumpel von mir, der war da auch noch mal eine Woche mit dabei und der auch sagt, wir müssen sofort in den Supermarkt gehen, hier, wir müssen Ingwer besorgen. Ich so, ey, Alter, komm mit Ingwer, ey, ich kann's nicht jagen. Und dann hat er einfach so eine fette Ingwerknolle besorgt, jetzt vor jedem Essen, hat er mir so ein Ding runtergeschnitten, das wird jetzt schön gekaut hier. Und ich, boah, Alter. Aber ich war zumindest nach 4-5 Tagen, ging's mir merklich besser und habe dann zumindest mit lockerem Training tatsächlich wieder anfangen können. Ja. Also irgendwas scheint da auf jeden Fall dran zu sein. Das muss in dem Fall ja dann auch nicht unbedingt gut schmecken. Also gibt tatsächlich Menschen, offensichtlich hier, die vor mir sitzen, auch virtuell, denen das ganz gut schmeckt, aber das ist jetzt nicht der Fall, aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, kann man so sagen.
Ja, also ob da jetzt diese Kausalitäten immer so wissenschaftlich zu belegen sind, ist ja das eine. Aber man hat zumindest das Gefühl, dass man das irgendwie braucht, um sein eigenes Immunsystem zu unterstützen. Weil im Prinzip arbeitet so ein Immunsystem ja schon ziemlich geil in so einem Körper. Das muss man da eben auch mal sehen. Ja, wenn man das nicht gerade mit Füßen tritt. Ja, und wir können ja sagen, was wir wollen, aber das mit dem Schlafen ist halt immer noch essentiell. Ja, das ist halt einfach so.
Auf jeden Fall.
Treten wir alle wahrscheinlich hin und wieder ein bisschen mit Füßen, was schade ist, ja, weil das hilft natürlich massivst bei jeder Form der Regeneration, auch wenn man normal trainiert. Ne? Machst du Mittagsschlaf, Flo?
Nee, überhaupt nicht. Also ich würde gerne, aber mit Kind und Family oder so, kommt man eigentlich nicht so dazu.
Ja, wenn sie ganz klein sind, kann man versuchen, mit denen einzuschlafen. Also
ja, das habe ich früher gemacht, tatsächlich. Ja.
Ey, das so merkt mir
Da machen die Kids halt noch teilweise 2 Stunden Mittagsschlaf oder so, wenn sie ganz klein sind. Und das hatte ich damals tatsächlich genutzt, dann mit eingeschlafen und halt morgens trainiert mit einschlafen, manchmal vielleicht dann noch 2. Einheit abends. Das ging dann ganz gut, aber jetzt macht meine Tochter keinen Mittagsschlaf mehr, dann ist Spielen angesagt.
Ja, das ist dann schwierig. Dann bist du das Spielzeug, wenn du auf dem Sofa liegst. Ja. Das ist so. Aber wo wir gerade bei Spielzeug sind, ne, sind wir, ist ja der fließende Übergang. Also erstmal habe ich natürlich letzte Woche, Flo, bei dir massiven Spielzeug-Abuse gesehen, ne? Mit diesem Hüpfteil, das du da massakriert hast. Ja. Aber euer Hauptspielzeug ist ja elektrisch angetrieben und rollt, ja? Also rollt irgendwas vor sich hin. Ja, was soll der Quatsch mit diesem Laufband? Jetzt müsst ihr mich bekehren, los.
Also ich gebe da direkt an Flo ab, weil Flo natürlich da schon viel länger in dem Game drin ist. Und zwar, ich weiß nicht, sag uns mal, wie lange du schon auf Laufbändern trainierst, also regelmäßig so, und wie es dazu kam. Weil Laufband im Fitnessstudio ist eine Sache, sich ein Laufband anzuschaffen ist natürlich was anderes. In dem Maße, wie du das betreibst, ist komplett noch mal eine andere Nummer.
Ja, tatsächlich, so richtig angefangen, glaube ich, ja, schon so in Trier. Also als ich damals in Trier gewohnt habe, da wurde ich ja Vize-Weltmeister im Ultra-Trail-Run und teilweise war es dann halt echt auch ein harter Winter damals und viel vereist irgendwie an der Mosel und so und im Wald war es halt auch schwer zu laufen irgendwie teilweise und dann bin ich tatsächlich in diesem Winter irgendwie, bevor ich meine Marathon-Bestzeit in Bonn da 2020 damals gerannt bin, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber da bin ich sehr viel im Laufband gerannt und auch als zweite Einheit, also die erste Einheit vielleicht draußen und die zweite Einheit abends nochmal 20 Kilometer auf dem Band und irgendwie, keine Ahnung, hat mir das Spaß gemacht und auch so Höhenmeter halt simuliert auf dem Band und das hat, damals bin ich tatsächlich irgendwie so gefühlt die Hälfte vom Training im Winter auf dem Band gerannt und bin dann halt im Marathon meine Bestzeit 2:20 gerannt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so schlecht könnte es dann nicht sein, irgendwie auf dem Band rumzurennen. Und ja gut, seit 3 Jahren ist es ganz klar, warum ich so viel auf dem Band trainiere. Weil hier in Inzell ist natürlich im Winter anders als in Berlin oder sonst wo. Natürlich kann ich hier auch frei auf freier Strecke laufen, aber hier habe ich halt immer irgendwelche Hügel drin, also ganz flach laufen ist nicht. Und gerade wenn es super kalt draußen ist, -5 oder so, und ich einen längeren, zügigen Dauerlauf machen will, dann bietet sich halt das Laufband auf jeden Fall an. Und ja, im Winter hat es halt nicht viele Vorteile. Nicht nur, dass ich halt kurz trainieren kann, gleichmäßig schnelles Tempo laufen kann, sondern ich muss halt keine Sachen schleppen, also ich habe die Ernährung direkt am Laufband. Man kann sogar Ernährung, so Strategie entwickeln oder halt so Ernährung auch trainieren. Ich meine, das ist ja so der neueste heiße Scheiß, dass man halt versucht, irgendwie möglichst viele Kohlenhydrate reinzuballern über Gels oder sonst was. Und so kann man zum Beispiel am Laufband auch hohe Kohlenhydratzufuhr trainieren halt und muss nicht alles mitschleppen.
Also würdest du erstmal sagen, dass du hast aus der Not eine Tugend gemacht, aber hast du auch das Gefühl gehabt, dass du dann in diesem Trierer Winter, nenne ich es mal, dann strukturierter trainiert hast, dadurch, dass du eben genauer geguckt hast, was für Geschwindigkeiten stelle ich hier ein, was mache ich hier eigentlich exakt? Weil das ist ja so ein bisschen auch der Hintergrund bei vielen Triathleten, die dann aufs Wattbike gehen, ja, weil man da exakter trainiert, als wenn man im Straßenverkehr rumfährt. Ne? Da bist du ja nie so exakt, logischerweise.
Ja, na, man kann halt, ich versuche halt immer, ja, genaue Strategie habe ich nicht, aber ich versuche schon immer, die Zielpace irgendwie zu erreichen. Und jetzt zum Beispiel bei meinem 100-Kilometer Weltrekord habe ich halt sehr, sehr viele lange Läufe natürlich auf dem Laufband gemacht, die in der Zielpace dann waren von dem Weltrekord oder einen Tacken schneller. Und habe mir halt im Training dann halt vorgestellt, okay, das muss ich jetzt flüssig und locker laufen, versuche halt eine hohe Geschwindigkeit halt möglichst locker und lang durchzurennen und stelle mir das dann halt so vor, während ich trainiere.
In Trier, also zu den Trierer Zeiten, hattest du dann auch schon ein Laufband bei dir privat zu Hause oder bist du dann immer irgendwie ins Fitnessstudio gefahren oder in so einen Trainingsstützpunkt?
Ja, da war ich dann in einem Fitnessstudio drin, normale Mitgliedschaft und dann halt eben da auf dem Band
trainiert. Weil da stellt man ja oft das Problem fest, ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber für eine 2:20 gehe ich jetzt mal davon aus, wirst du ja dann auch ein paar Sachen logischerweise in dem Tempo oder sogar schneller gemacht haben. Ist ja nicht so, dass jedes Fitnessstudio laufbandtechnisch so ausgestattet ist, dass da jedes Band 16 geht meistens noch, aber ich glaube 18 ist schon, also nicht alle irgendwie oder nicht schneller als 18. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das immer der Standard ist, weil natürlich die Zielgruppe, die das benötigt, ist auch nicht ganz so hoch ist üblicherweise. War das damals bei dir schon so gut ausgestattet oder?
Na, das ging schon bis, glaube ich, 20 km/h, also das geht schon. Allerdings muss man halt sagen, weil ich habe ja echt schon alle Bänder ausprobiert und so und meins, was hier steht, ist halt schon ein richtig gutes. Das geht auch, sagen wir mal, fast 100% genau von der Geschwindigkeit. Das kann man ziemlich genau vergleichen zu dem, was ich draußen renne. Und die Studio-Bänder sind halt nicht viel benutzt und viel verschleißt. Die werden natürlich auch nicht immer gewartet. Also im Studio ist es halt echt so, dass man, da hat man teilweise, also ich spüre das auch direkt, weil wenn ich auf dem Laufband renne, spüre ich direkt so von der Geschwindigkeit her, ob das jetzt akkurat ist oder nicht, weil ich das halt echt schon relativ lange mache. Und da hat man schon teilweise mal ein km/h, anderthalb Unterschied.
So viel?
Ja.
Oh, wow.
Also,
krass.
Ja, doch. Wenn die nicht gewartet werden und sich dann verstellen von der Kalibrierung her und sowas. Also das ist halt schon krass. Also ich bin in Traunstein, wie ich noch kein Band hatte, in Traunstein habe ich halt auch mal dann trainiert, so längere Dauerläufe, so 30er auch. Und da war dann Band, das ging zwar bis 20 km/h, aber diese 20 km/h waren eigentlich eher 18,5, maximal 19 km/h.
Und das ist schon ein heftiger Unterschied.
Ja. Weil da bin ich in 30er gerannt und die letzten 5 Kilometer halt in 20 km/h und hat sich gut angefühlt. Ich laufe niemals nach dem 30er, die letzten 5 in 15 Minuten. Das kann halt nicht sein.
Ja, du warst super drauf. Ich habe
wahrscheinlich noch gewundert, dass du so geile Herzfrequenz hattest, richtig niedrige Pulswerte und dass du eigentlich in der Shape meines Lebens.
Genau.
Ja gut, da kommen wir ja schon, da kommen wir schon zu dem ein oder anderen technischen Problem, das man hat. Das eine ist Exaktheit der Geschwindigkeit. Ja klar, das hast du natürlich bei allen Messarten, ja auch Wattmessung ist ja genauso wie Herzfrequenzmessung von relativ vielen Parametern abhängig und dann eben nicht so exakt, wenn Geräte nicht genau eingestellt, kalibriert oder eben auf Gewicht oder sonstiges eingestellt sind, dann funktioniert es halt nicht. Oder ist halt ungenau das Ganze. Das ist das eine. Dann ist ja die Frage immer, mit was für einer Steigung laufe ich? Ja? Also was ist jetzt auch ähnlich dem, was tatsächlich draußen passiert vom Laufen her? Also ja. Sagen wir mal, so eine Faustformel sagt ja 0,5 bis 1% Steigung. Was ist deine Erfahrung?
Also bei mir ist es so, ich laufe immer bei 0%. Außer ich mache halt tatsächlich irgendeinen Lauf, wo ich für Höhenmeter trainiere. Also wenn ich einen Berglauf simuliere, das kommt auch mal vor, dass ich einen 30er mache, den ich bei 5-10% variiere und so, dass ich halt einen 30er mit 1000 Höhenmeter ungefähr simuliere. So. Aber die normalen Dauerläufe mache ich tatsächlich alle bei 0%, weil ja, es fühlt sich halt einfach irgendwie flüssiger an und ich sehe eigentlich das nicht so, dass man da groß Steigung einstellen muss, weil bei mir hat sich halt rausgestellt, ich kann es eigentlich 1:1 auf draußen übertragen. Also ich habe schon viele Tests gemacht. Also sagen wir mal so, das, was ich auf meinem Band hier bei 0% renne, wenn ich jetzt all out 5 Kilometer hier renne auf dem Band, das ist auch das, was ich eigentlich all out draußen auf der Straße, wenn es flach ist, so rennen kann. Dieses Jahr habe ich irgendwie 2-3 Zehner mal im Training als harten Lauf gemacht. Da bin ich 31:27 gelaufen und genau das gleiche bin ich auf dem Laufband gerannt bei mir. Also das kann man schon ziemlich gut vergleichen. Es sei denn, es ist halt irgendein Laufband, das halt im Studio steht und nicht wirklich kalibriert ist oder so. Aber da muss man tatsächlich dann so ein schlechtes oder in Anführungszeichen schlechtes oder viel genutztes Laufband, da macht es wahrscheinlich schon Sinn, irgendwie an 1% Steigung einzustellen. Da hat man, oder 1,5, glaube ich, ist die Faustformel. Da hat man ungefähr die Pace, die man vielleicht draußen ungefähr rennt, aber bei mir, weil es kommt immer aufs Band an, glaube ich. Das ist ja je nachdem, wie gut das Band ist, auch abhängig.
Das ist wirklich was, wo ich schon, also selbst bevor ich jetzt ein Laufband hatte, haben wir natürlich auch ab und an auf Laufbändern trainiert. Klar, der Klassiker, Winter, es ist kalt, man muss irgendwie ja trotzdem auch schon vor der Marathonzeit hast du dann irgendwie Vorbereitung Richtung Cross mal was Schnelleres machen müssen oder so. Und wenn man jetzt keine Halle hat, und das hatten wir in Regensburg nie, dann war halt die nächste Alternative, das irgendwie teilweise auf dem Laufband was zu machen. Und da war dann damals auch schon vor Jahren immer die Debatte, genau, wie machen wir da, schaffen wir das eine Vergleichbarkeit zu draußen, weil du rennst ja auf der Stelle auf einem Laufband und du hast ja zumindest schon mal mindestens, selbst wenn es draußen 100% windstill wäre, wie sagt man denn da, den Lauf, du brichst ja mit der Geschwindigkeit, die du läufst, ja die Luft sozusagen, den Luftwiderstand. Ja. Und alleine um diesen zu simulieren, den du ja indoor nicht hast, sagen wir mal, du würdest das 20 km/h rennen, der Einfachheit halber, also 3 Minuten auf dem Kilometer, um das zu vereinheitlichen, da war damals bei uns auch immer schon die Debatte, ja, was macht man da mit Steigung? Und ja, wenn ja, macht man, Ralf sagt es ja schon, 0,5, 1% mehr. Und ich finde aber bei, also einem Prozent, jetzt nicht, dass es erst einen krassen Berg hoch geht, aber ob du jetzt 1% rennst, das fühlt sich nicht wie flaches Laufen an. Ne? Das ist ein anderes Laufgefühl so ein bisschen. Über 1% finde ich direkt sowieso krass. Also nicht, dass es jetzt ein Berg ist, aber es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, auf der Stelle konstant so zu laufen. Geht ja dann auch natürlich ein bisschen mehr, das darf man auch nicht ganz vergessen, vor allem wenn man schnell rennt, ja auch ein bisschen mehr auf Achillessehne und Wade, weil du natürlich noch mehr einfach nur vorne logischerweise auftreten kannst ja fast. Ja. Und dementsprechend ist alles immer so ein bisschen für und wider. Ich gehe mit Flo in dem Punkt auch, dass ich jetzt noch nicht so, um Gottes Willen, gar nicht so erfahren bin. Es wird sich vielleicht über diesen Winter ein bisschen ändern, dass ich ja was aufholen kann, aber ich gehe jetzt mal mit, auch bei dem Laufband, was ich jetzt aktuell zu Hause habe, ist es jetzt nicht so, wenn ich da 20 km/h gerannt bin und es war auf 0%, dass sich das jetzt wie Bergabrennen angefühlt hat, sag ich jetzt mal, weil du keinen Luftwiderstand hast oder so, sondern da muss der trotzdem was für tun. Ja? Und der andere Faktor, das wird die nächste Anschaffung für mich noch werden, ich werde mir auf jeden Fall mal einen ordentlichen Ventilator noch holen, weil selbst mit geöffnetem Fenster irgendwie, aber es ist ja auch bei mir in einem Kellerraum, ist es jetzt schon so, dass das Gefühl, also Herzfrequenz ist für mich höher auf dem Laufband, höher, als wenn ich draußen laufen würde. Ja, das, ja, okay, ist bei dir auch, das ist interessant. Und das ist ja eigentlich, würde man nicht erwarten, weil du denkst ja erstmal, wenn es vermeintlich leichter wäre, ne, also im Sinne von, du hast keinen Luftwiderstand, wie kann es denn dann sein, dass eigentlich die Herzfrequenz aber höher ist? Und ich, hängt wahrscheinlich mit der Wärme zusammen, ne, weil da rennst ja trotzdem auch irgendwie ohne Shirt oder so. Bei mir zum Beispiel, oder fängst du im Trikot an, hörst dann irgendwann ohne Shirt auf und es läuft ja einfach nur an dir runter, als hättest du da gerade, keine Ahnung, weiß nicht was gemacht, irgendwie in der Sauna trainiert. Und vom physischen Empfinden finde ich es fast härter wie draußen. Jetzt mal davon ausgehen, dass draußen als Vergleich jetzt kein krasser Wind wäre oder sowas. Das sind so meine ersten, sag ich jetzt mal, Bemerkungen da vielleicht, die ich jetzt so mal sammeln konnte. Genau. Ist es bei dir so, dass du das Gefühl auch hast, dass du, also hast du einen Ventilator bei dir, ist es auch bei dir im Kellerraum und das ist Erdgeschoss oder weiß ich nicht genau, wo bei dir dein Band aufgestellt ist. Hast du da die Möglichkeit, groß Luft reinzulassen, indem du irgendeine Schiebetür zur Seite ziehst oder?
Nee, tatsächlich ist so, genau, es steht hier hinter mir, quasi dahin im Keller. Mhm. Ich laufe tatsächlich nur mit offenem Fenster, also ich mache das Fenster weit auf. Also ich laufe auch ohne Ventilator. Aus dem Grund, weil ich habe auch schon in der Vorbereitung, ich glaube auf den 50-Kilometer-Weltrekord damals, habe ich halt natürlich auch super viel im Laufband trainiert und da hatte ich dann einen Ventilator stehen und habe da festgestellt, dass ich habe ich im 30er gemacht, bin ich halt so, was weiß ich, zwischen 1,45 und 2 Stunden unterwegs halt. Meistens bin ich so um eine 3,30er, also 17 km/h gelaufen und mit Ventilator und von 5 Läufen war ich nach 3 Läufen erkältet oder so. Also irgendwie, irgendwie vertrage ich die Ventilatorluft anscheinend gar nicht und seitdem trainiere ich tatsächlich nur mit offenem Fenster, weil mir die Zugluft oder was es auch immer ist, keine Ahnung, nett, du schwitzt halt ohne Ende, kriegst aber die Luft ab und irgendwie vertragt es mein Körper nicht, keine Ahnung warum. Deshalb trainiere ich nur bei offenem Fenster und genau der andere Punkt ist halt, wie du schon sagst, ne, schwitzt halt ohne Ende. Und Puls ist bei mir deutlich höher als draußen. Mhm. Momentan muss ich halt ehrlich sagen, auch, dass mir draußen leichter fällt zu laufen. Also ich war jetzt die letzten 2 Wochen nochmal angefangen im Training. Ich hatte 2 Wochen Pause gemacht und draußen vor kurzem irgendwie 15 Kilometer flach, relativ flach gelaufen bei 3,45 pro Kilometer. Das hatte ich vorgestern und heute Morgen auch mal auf dem Laufband gemacht. Also im Moment finde ich es irgendwie auf dem Laufband deutlich zäher als draußen. Also es kommt echt immer drauf an, so wie auch die Form ist und so, aber generell finde ich es auf dem Laufband momentan echt härter, würde ich sagen.
Was machst du
Lass uns nochmal eben wegen des erhöhten Pulses. Glaubst du, dass das mit der Thermoregulation zu tun hat, also dass deshalb der Puls höher ist, weil einfach durch den fehlenden Laufwind, wie auch immer, die Körperkerntemperatur höher wird?
Ja, ich denke schon, also durch die Hitze. Der Raum wärmt sich auf, du wärmst auf, du schwitzt ohne Ende und ja, draußen hat man auch mehr Sauerstoff. Irgendwann ist, sagen wir mal, im Studio, wo viele Menschen trainieren oder hier bei mir in einem kleineren Raum, hast du halt auch keine Frischluftzufuhr oder so. Wahrscheinlich ist es so, wenig Mangel an Sauerstoff plus die Hitze irgendwie.
Bei mir auch relativ kleiner Kellerraum. Also ist kein Fitnessstudio, was ich bei mir im Keller habe. Ne? Also relativ normal großer Kellerraum.
Du hast ja ein neues Haus gebaut. Das ist ja alles falsch gemacht.
Ich hab natürlich Untergrund-Tennis-Courts und Bowlingbahn natürlich im Haus auch verbaut. Okay. Aber auch halt auch so ein kleines Fitnessstudio mit 300 Quadratmetern, wo ein Laufband nur drinsteht. natürlich ein ganz normaler Kellerraum. Und den Eindruck hatte ich auch, was Flo gerade gesagt hat. Aber da dachte ich mir, weil ich habe erst 2-3 Einheiten jetzt gemacht, das kann ja nicht sein. Weil klar, du hast natürlich irgendwie ein Fenster so, was du öffnen kannst. Das ist aber auch nicht der riesen Luftaustausch, wenn es natürlich ein Kellerraum ist. Und ich hatte auch das Gefühl, am Ende von der Einheit, das ist mir aber dann auch erst aufgefallen, dass ich mal kurz dann, nachdem ich fertig war, quasi mal hoch bin, habe mir nochmal was zu trinken geholt, bin wieder runter und dachte mir so, Alter, die Luft hier drin ist aber auch ganz schön verbraucht. Also dass halt quasi du, während du da hart trainierst, sehr viel mehr Sauerstoff verbrauchst, als er natürlich irgendwie durch das Fenster da wieder reinkommen kann. Und du dadurch ja dann irgendwie schon, ich sag jetzt mal, nicht minderwertige Luft, das klingt jetzt komisch, aber du hast jetzt nicht diese sauerstoffreiche Luft, die eben halt draußen ja überall logischerweise zur Verfügung steht, für die Gänze des Workouts so. Und das macht, glaube ich, schon ein bisschen was aus auch irgendwie. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt. Ist interessant, dass du das auch angeführt hast. Was mich noch interessiert, vor allem auch, oder viele andere vielleicht auch, ist ein Ding, also Einheiten zu machen, die eine Aufgabe haben. Also sprich, ich mache irgendwie ein Warm-up, dann mache ich irgendwie, was weiß ich, 1000 oder ich mache irgendeine, weißt du, eine Aufgabenstellung, ich mache 2000 immer Wechsel. Also irgendwas, wo dich immer, du bist beschäftigt, du konzentrierst dich, du versuchst möglichst ökonomisch die Harten zu machen und möglichst gut dich zu erholen, den Puls runterzubringen. Da vergeht ja die Zeit, auch auf einem Laufband, finde ich, super schnell. Hau ich mir irgendwie, was habe ich neulich, irgendeine geile Oldschool Blink 182 Radio Playlist reingehaut, volle Lautstärke im Keller und die Stunde Programm oder ein bisschen mehr, weil wir in Summe 20 Kilometer, die ist verflogen wie nichts, ging super schnell rum. Neulich habe ich einfach mal einen Dauerlauf gemacht, da habe ich aber das Gefühl gehabt, naja, hast eine weiße Wand und die Anzeige des Laufbands, das kann sich dann schon ein bisschen ziehen, wenn du da halt irgendwie nur so, ich weiß auch nichts Wildes, irgendwie 15 km angefangen und dann irgendwie bis 16 irgendwie so ein bisschen langsam, so einfach progressiv gemacht. Da fand ich es schon lang. Jetzt hast du ja gesagt, du läufst generell gerne viel auf dem Laufband. Du wirst jetzt nicht jeden Tag ein Workout machen, nehme ich mal an. Wie machst du das? Also da gibt es natürlich wahrscheinlich, ja, ich habe schon von Zwift und so Sachen gehört, da bin ich aber auch alles für mich noch Neuland. Hast du trotzdem immer eine Aufgabe für deine Einheiten? Also du hast vorher was erwähnt, du veränderst zum Beispiel auch die Steigung oder sowas oder sagst, ich will in dem Dauerlauf jetzt eine bestimmte Anzahl an Höhenmetern machen oder so.
Ja, meistens variiere ich halt das Tempo auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, was ich mache. Also eben habe ich jetzt heute Morgen noch ein bisschen was gearbeitet und nicht so viel Zeit gehabt, weil wir uns jetzt schön hier zum Gespräch getroffen haben. Von daher hatte ich jetzt gerade eine knappe Stunde oder so Zeit und dann habe ich gedacht, komm, schnell aufs Band, dann ist es schnell erledigt. Also für so schnelle Einheit ist es halt gut. Und da habe ich dann auch bei 15,2 km/h angefangen und steige halt jeden Kilometer irgendwie um 0,2 km/h, sodass jeder Kilometer 3-4 Sekunden oder 2-3 Sekunden schneller ist. Und am Ende bin ich dann bei, war ich heute bei 17,5 km/h, dann hat es gereicht, 12 Kilometer. Am Schluss so 3,25, der letzte Kilometer, bisschen gesteigert. Und so mache ich eigentlich, jetzt im Winter will ich auch einmal die Woche Intervalle machen. Dann mache ich eigentlich so klassische Intervalle wie 6x1000 Meter oder vielleicht auch kürzere Sachen, dass ich halt 15x400 Meter mache mit 200 Meter Trabpause. Und eigentlich schon eher klassisch. Und nutzen tue ich halt schon für die langweiligen Dauerläufe. So ein 30er ist halt schon zäh, muss man sagen, im Moment. Da nutze ich tatsächlich Zwift und laufe halt auf Zwift und versuche mich so ein bisschen abzulenken oder höre auch euer Podcast oder sowas. Und irgendwie sowas halt. Oder höre Musik tatsächlich. Und es gibt auch ein, zwei Läufer, die ich kenne, die auch flott unterwegs sind, die auch so regelmäßig zwiften, mit denen ich mich dann ab und zu verabrede virtuell, mit denen ich dann zusammenlaufe. Ist aber natürlich nicht vergleichbar wie in real, aber man verabredet sich dann und ist dann halt um 10 Uhr am Startpunkt und läuft dann halt so weit zusammen.
Philipp, jetzt nicht wieder diese Fragen, wo der normale Triathlet zusammenbricht, ja?
Ja, ich würde sagen, dann werde ich es wieder als komplett ahnungslos outen, aber das ist natürlich als Nicht-Radfahrer bisher, habe ich natürlich mit Zwift wenig Berührungspunkte gehabt. Mir ist sehr wohl bewusst durch Flo, auch durch, ich glaube, Mo Farah hat das auch irgendwie mal auf Insta irgendwie gemacht, dass er da ab und zu unterwegs ist. Aber jetzt nur, die Frage ist ja eher, ist das so flächendeckend genutzt von Läufern wie Radfahrer? Wahrscheinlich ja noch nicht, oder? Schätze ich jetzt
mal. Das ist schon ziemlich frequentiert inzwischen. Also Laufen, Flo hilft mir aber bestimmt 3 oder 4 Jahre, ist das Laufen schon implementiert da bei Zwift. Und das hat auch schon relativ große Communities, weil du musst ja mal überlegen, wie viele Leute gleichzeitig auf der Welt potenziell unterwegs sein können, laufend. Mhm. So, jetzt hast du natürlich einen kleinen Prozentsatz, die Zwift tatsächlich nutzen. Das bleibt aber am Ende ja immer noch relativ große Communities, die dann gleichzeitig da unterwegs sind. Ja, also da passiert schon eine Menge. Für alle, die das gar nicht kennen, das ist so ähnlich, eine Optik ähnlich wie ein Videospiel. Ja, du hast halt unterschiedliche Landschaften, die du entsprechend wählen kannst, Laufstrecken, entsprechende Schwierigkeitsgrade etc. pp. Das gibt es halt eben für Laufen und für Radfahren. Es gibt halt Races und Serien und alles Mögliche. Ja, du kannst halt dir Programme auch runterladen, also die du dann halt nachläufst oder abläufst oder eben abfährst, wie auch immer. Also das ist relativ fancy schon und wird auch permanent weiterentwickelt. Also im Prinzip guckst du dann einen kleinen Monitor an, wo laufähnliche Dinge in Video umgesetzt sind.
Und ja, genau. Flo ist da schon lange dabei.
ich bin schon länger dabei, aber ich habe angefangen halt mit Rad. Tatsächlich ist halt im Radbereich viel, viel mehr los, weil das ja damit begonnen hat. Laufen gibt es genau auch schon so ein paar Jahre, 2-3 Jahre oder so. Da ist halt schon eine Community, aber so richtig viel ist da halt dann auch noch nicht los. Ne? Genau, nicht jeder hat halt ein Laufband daheim stehen, auf dem man mal schnell irgendwie trainieren kann. Man kann das halt auch, man könnte es auch im Fitnessstudio, am Anfang habe ich das auch tatsächlich im Fitnessstudio gemacht, kann man sich halt virtuell quasi mit Leuten verabreden. Für den Winter finde ich es eigentlich nicht schlecht, weil ja, hat man halt ein bisschen Ablenkung und es gibt tatsächlich auch so kleine Races. Das ist halt jetzt nichts Anspruchsvolles, weil da stehen keine 100 Leute am Start oder so. vielleicht mal 20 oder so, wenn es viel ist. Also es ist ausbaufähig, aber es ist eine gute Ablenkung. Und ich nutze es halt hauptsächlich zum Laufen, so zur Ablenkung, klar. Und im Winter fahre ich auch viel Rad jetzt auf Zwift, halt seit 2-3 Jahren. Ein-, zweimal die Woche 100 Kilometer. Und auf dem Rad ist halt geil, also wenn viel los ist. Da kann man halt, der Vorteil beim Radfahren ist dann halt, man kann auch dann chatten und sich unterhalten halt. Beim Laufen, beim 16, 17 km/h schreibt man halt nicht mehr mit dem Smartphone nebenbei. Das ist dann ein bisschen schwierig.
Ja, auf der anderen Seite, das, wie gesagt, die Entwicklung geht ja relativ schnell voran. Am Anfang war das ja ganz schwierig, weil ihr seid sowieso ja Chosen Few, die sich ein Laufband von sehr guter Qualität ins Haus stellen können. Aber inzwischen kann man tatsächlich eine Verbindung herstellen mit kalibrierten oder entsprechend angepassten Laufbändern auch im Fitnessstudio. Denn man braucht halt eine bestimmte Schnittstelle, ja, so eine ANT-Plus-Schnittstelle. Das wird aber jetzt deutlich zunehmen noch in den nächsten Jahren. Das wird einfacher werden und leichter sein, da entsprechende Dinge zu verlinken. Genauso wie ja viele der Trainings- und Fitness-Apps inzwischen auf die unterschiedlichen Uhren anwendbar sind. Also da wird es sicher durch die zunehmende Digitalisierung noch einen Austausch geben. Ja. Bleiben natürlich immer noch so ein paar grundsätzliche Fragen, die wir noch nicht tangiert haben. Ja. Eins ist ja zum Beispiel einfach mal die Lautstärke. Ja. Also ich empfinde es halt auch als anstrengend und nervig fürs Hören, ja, dass ich ja ein ganz anderes Laufgeräusch erzeuge, wenn ich auf dem Laufband bin. Ja. Gut, ihr seid natürlich im Vergleich zu mir federleicht, ja, aber so ein normalsterblicher Mensch, der erzeugt halt schon Einschläge auf so einem Laufband.
Einschläge?
Ja, nun, ist halt so.
Aber okay, also ich sag mal, es ist ja, okay, ein Laufband, natürlich, der Motor läuft, das Laufband, der aufprallt, das ist schon hörbar. Ich habe aber da auch den Eindruck, dass es eine Sache ist, die vom, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Qualitätsgrad des Laufbandes abhängt, so drücken wir es mal, ja, mal aus. Also klar. Ich habe auch schon auf Laufbändern im Winter mal einen Dauerlauf ausweichen müssen, wenn einfach komplett alles vereist war in Regensburg. Da waren wir jetzt mal, nee, wir nennen jetzt nicht die Fitnessstudio-Kette. Es ist eine bekannte Fitnessstudio-Kette, die es in jeder Stadt gibt, aber ich will die jetzt ja auch nicht hier dissen oder so. Aber da waren jetzt halt, sagen wir mal, vergleichsweise eher minderwertige Laufbänder drin, was ich ihnen auch gar nicht absprechen will, weil die haben da wahrscheinlich 20 reingestellt und die wissen, die meisten Leute müssen A, nicht schnell laufen oder nicht so schnell wie jetzt wir wenigen da vielleicht mal. Das ist ja vollkommen okay. Nur der Nachteil ist halt auch, die Dinger sind halt ziemlich klapprig, sage ich jetzt mal, gewesen. Also so halt, weißt du, selbst wenn du da mit mir, sagen wir mal, roundabout 68, 67 Kilo, wenn du da 15 km/h rennst, dann hat sich das trotzdem angefühlt, als ob das Teil halt komplett auseinanderfliegt. Den Eindruck hatte ich jetzt bei dem Woodway Forefront bei 20 km/h in keinster Weise, muss ich sagen. Das ist, steht da wie eine Eins und da bewegt sich gar nichts gefühlt. Aber lauter ist es natürlich trotzdem, wenn es in einem relativ kleinen Raum steht. Anders als natürlich irgendwie draußen natürlich total. Das ist ja, das stimmt. Da fällt mir spontan, ich weiß nicht, was Flo jetzt noch für eine gute These vielleicht gleich aufbringt, aber da muss einfach die Musik noch lauter sein als das Laufbandlaufen im Keller vielleicht. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was da hilft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Das ist ja immer richtig.
Ja. Liegt tatsächlich am Laufband, gut, von der Qualität, wie Philipp schon sagt. Und auch ein bisschen am Laufstil. Also ich kenne zum Beispiel Firmon Abraham, ne? Der unser guter Marathonläufer, der wohnt ja hier bei mir um die Ecke und okay. teilweise hat er auch bei HP Cosmos, dem Laufbandhersteller, der ja mein Laufband hier so hingestellt hat, die sind in der Nähe von Traunstein, da hat Firmon Abraham auch oft trainiert, so im Winter mal Tempoläufe gemacht und da hat einer der Mitarbeiter mir gesagt, ja, Philemon war gerade hier und wenn ich auf dem Laufband laufe, und der Philemon hat gesagt, das ist so ein krasser Unterschied, wie leise ich laufe gegenüber dem Philemon, wie der da aufklatscht, hat er gesagt, das gibt's gar nicht. Ich sage, okay, wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, der wird so richtig aufklatschen da auf das Band, okay. Keine Ahnung. Aber es ist auch eine höhere Pace wahrscheinlich, irgendwie 21 km/h gerannt und bei über 20 km/h hört sich jedes Laufband halt schnell an, laut an. Das ist auch logisch, aber es liegt so ein bisschen auch wahrscheinlich am Laufstil und natürlich, wenn du so alte Kiste
hast. Oder ja, genau.
Genau, Fußaufsatz. Wenn du halt voll mit dem Vorfuß aufhämmerst, dann ist das nochmal viel, viel lauter, wie wenn man halt irgendwie flach und Mittelfuß landet. Und ja, hatte ich auch noch eine lustige Geschichte. Da war ich mal hier, bevor ich noch kein Laufband hatte, hier um die Ecke im Laufband in einem Fitnessstudio 10er-Karte geholt und der hat auch ein Laufband da stehen gehabt, so ein uralt Ding. Das bin ich dann an eine Teststunde gemacht und habe gesagt, ja, ich will hier 15 Kilometer laufen oder was. Und dann das Ding angeschaltet, die Lauffläche schon gerade mal so groß wie unsere Matte vor der Haustür, die Türfußmatte da. Dachte ich, okay. Und das Ding ging bis 18 km/h, aber die 18 waren halt gefühlt 16. Und nach 5 Minuten kam der, ja, entschuldigen Sie bitte, aber so geht das nicht. Sie müssen leiser laufen. Da habe ich gesagt, ja, ich kann nichts dafür, wenn das Ding so laut ist hier. Und dann hat er echt ungelogen, nach 15 Minuten hat er mich aus dem Studio geworfen, weil ich störe die anderen Trainierenden. Das war halt so ein Seniorenstudio. Da wurde ich einfach eiskalt rausgeworfen, 10er gerade nochmal abgegeben. Also ja, es liegt halt schon eher am Band, würde ich mal sagen.
Na ja, gut, aber da lag es ja auch an der sozialen Umgebung. Ne? Also ich meine, ich bin ja schon froh, dass du eben mit alte Kiste nicht mich gemeint hast, sondern in dem Fall das Laufband. Ja? Aber sagen wir mal, normalsterbliche Menschen haben ja logischerweise auch eine etwas andere Laufökonomie als ihr. Ja, weil ihr geht ja doch relativ flüssig über den Fuß drüber. Ja, und klar, ich wiege halt 90 Kilo, das ist halt was anderes. Genau, auf so einem Laufband, Gewicht. Ja, Gewicht ist eben ja auch einfach ein Punkt. Ja. Und dann, also dass man dann stört irgendwie, wenn man irgendwas ein bisschen lauter macht in Fitnessstudios, hat ja jeder, der ein bisschen ernsthafter Sport macht, schon mal gehört. Ja, man darf ja auch auf Flächen, die dafür da sind, dass man Freihanteln darauf fallen lässt. Ja, also die sind in der Regel ja auch echt gut gebaut und so. Ja, aber wenn man die fallen lässt, dann scheppert es halt richtig. Und wenn man das dann dreimal macht, dann wird man rausgeschmissen, weil man zu viel Lärm macht. Was ist das für ein Quatsch, ja? Also entweder macht man da Gewichtetraining oder nicht, dann soll sie die Handel wegtun, ja? Oder soll das Laufband auf 12 km/h drosseln oder was auch immer. Ja? Das macht ja keinen Sinn, ja? Wofür ist es denn da wohl da, ja? Aber gut, das ist ja ein anderes Problem, was da entsteht. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Beschaffenheit der Lauffläche. Ja, du hast gesagt, okay, die Größe ist das eine, aber du hast ja entweder so eine durchgehende, also eine durchrollende, durchgehende Matte oder Lamellen, ja, oder andere Dinge, bis hin ja zu diesem Natural Running, dass man selber durch sein Laufen, also diese Halbschale, sage ich mal, selber durch sein Laufen bewegt. Ja, wie sind da deine Erfahrungen? Was sind die Unterschiede? Was ist Vorteil, was ist Nachteil?
Ja, es kommt auch genau, auf die Matte kommt es halt auch an. Im Fitnessstudio hat man teilweise echt nur so ganz dünne, normale Bänder. Also jetzt die normalen Bänder, die man halt so kennt, die Laufflächen. Wenn die halt ganz dünn sind, dann scheppert das natürlich auch nochmal mehr. Dann schlägt man quasi direkt auf das, was darunter ist, ein. Auf die Stoßdämpfer oder im Fitnessstudio, was ich schon mal erwähnt habe, halt hoher Verschleiß, viel, da sind keine Ahnung, wie viel da am Tag auf so ein Laufband draufsteigen, da sind die Stoßdämpfer natürlich irgendwann hinüber, die Fläche auch abgenutzt und dann scheppert das natürlich viel lauter, als wenn man ein anderes Band da hat. Also mein Band hat halt auch einen dickeren Gurt, der da drauf ist, der federt auch mit und da läuft man natürlich deutlich leiser als jetzt bei so einem dünnen Gurt, der halt schon abgenutzt ist und so. Ja, und das ist halt so das Hauptding, glaube ich.
Bist du mit so einem Natural Running Ding mal gelaufen, also wo du praktisch selbst die Rollen unten antreibst?
Ja, da habe ich noch was Lustiges gelesen jetzt am Wochenende. Ja, ich bin schon mal drauf gelaufen, das ist halt schon nochmal was ganz anderes. Also,
das kannst du gar nicht vergleichen, oder? Also, nee, ich habe das auch null. Einmal nur ausprobiert und dadurch, dass das ja dann, also es ist so, Du musst, also, oder vielleicht habe ich mich auch komisch angestellt, du hast ja schon das Gefühl, du musst wirklich so ziehen, also beim Aufsatz so richtig durchziehen, dass sich das irgendwie bewegt irgendwie. Also ich fand es irgendwie ungewohnt zumindest, sagen wir mal.
Ja, das nutzt man, sieht ja auf Social Media immer so
Sprinter.
Videos, wo so Sprinter da voll absprinten und so. Ja. Für sowas ist das vielleicht ganz nett, aber für lang zu laufen, glaube ich nicht, da muss man es schon richtig gut können, weil koordinativ, ich weiß nicht, ob man auf so einem Ding sauber laufen kann. Also ich kann mir es ja nicht vorstellen. Weil du läufst ja doch immer, wenn du ein bisschen weiter nach vorn läufst, beschleunigt das Ding und dann schon sind die Arme irgendwie so am Rumwackeln und so. Und das wird dann halt alles, sag mal, nicht sauber, der Laufstil. Aber ich habe jetzt tatsächlich gelesen, am Wochenende hat mich einer verlinkt auf ein Laufbandvideo. Ich werde immer auf irgendwelche Laufbandvideos verlinkt. Ich dachte, was ist das jetzt? Stand dann irgendwie 3 fette Weltrekorde. Das kann nicht sein. Er ist dann tatsächlich Weltrekord über 12 Stunden, 24 Stunden und 100 Meilen in einem Stück. Also der ist 24 Stunden gerannt.
Oh mein Gott.
Alter. Da habe ich gedacht, hä? Und 100 Meilen hat er in 19 Stunden irgendwas passiert. Da hatte ich so, hä, 19 Stunden, das ist aber nicht so schnell. Aber das hat er auf so einem Band gemacht, ohne Motor. Auf so einem.
Nein! Ach du Scheiße, das ist ja Wahnsinn.
Ja, people are different, habe ich schon immer gesagt.
Ja, also ich hätte keinen Bock drauf, aber.
Na gut, also ich meine, wir reden hier mit dem Mann, der 50 und 100 Kilometer Weltrekorde auf dem Laufband gehabt hat und der hat da keinen Bock drauf und das soll doch schon was heißen, ja.
Lässt sich blicken, auf jeden Fall.
Na, ich sag halt immer, die anderen Sachen, die ich schon teilweise gemacht habe, irgendwie 100 Meilen oder ein Ultra-Trail draußen, 100 Kilometer Ultra-Trail, da ist man ja halt auch 12, 13, 14, je nach Profil 15 Stunden unterwegs. Und ich sage immer, wenn man es halt irgendwie mental nicht schafft, halt mal 3 Stunden im Laufband im Winter zu laufen, da brauche ich auch keine 100 Meilen draußen zu rennen. Weil da ist man halt ja viel länger unterwegs. Für mich ist es halt auch immer so ein bisschen mentales Training. Wenn du halt, ich bin dann immer danach immer ja, eigentlich ganz froh, wenn ich so einen 30er um Band durchgezogen habe. Draußen fällt es dann mir tatsächlich leichter dann.
Also das würde ich auch hundertprozentig unterschreiben. Wahrscheinlich ist das auch meine große Schwäche. Ich kann wirklich sehr schwer nur länger als 40, 45 Minuten auf dem Laufband laufen. Das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich immer draußen vorziehen würde. Ja, dass ich sage, okay, klar, wenn es eisig oder Schnee ist, das ist jetzt hier im Rheinland sehr selten. Ja, ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, nicht rauszugehen. Ja, vernünftige Klamotte an, gut ist, kannst du eigentlich hier immer draußen laufen. Da gibt es halt eigentlich gar keine Begründung. Ja. Tatsächlich ist ja diese mentale Nummer, auch wenn du 100 Kilometer auf dem stationären Bike fährst, ist es halt auch, finde ich, mental schon eine Herausforderung. Klar, man kann sich einfacher ablenken, weil man nur treten muss und nicht auch noch Balance, Arme schwingen und so weiter hat. Aber ich habe vor ein paar Jahren einen guten Freund mal zum Marathon begleitet und ihm da die Trainingspläne gemacht. Und der ist dann halt auch in einem heißen Sommer in Leipzig bei einem Arbeitseinsatz auf dem Laufband, also so einem normalen Hotellaufband, 30 Kilometer gelaufen. Da habe ich auch gesagt, okay, du musst dir keine Gedanken machen, das Marathon-Ding ist überhaupt kein Stück mehr für dich. Ja, wenn du das kannst, 30 Kilometer in einem ordentlichen Tempo, jetzt je nach Leistungsstand natürlich, auf einem Laufband in einem Hotel zu absolvieren, dann ist Marathon ein Piece of Cake. Ja. Da bin ich komplett bei dir. Also es ist tatsächlich eine mentale Herausforderung, ne? Weil Philipp, was du sagst, es ist halt schon monoton, ja, weil es sind nicht Vöglein hier und da Landschaft und da die Donauauen und Nebel und Regen und Sonnenschein und wilde Tiere.
Abwechslung. Keine Ahnung. Also ich hatte einmal bisher nur, und das war natürlich, bevor ich jetzt selber ein Laufband zu Hause habe, habe ich mal einen 30er gemacht. Das war 2020. Und zwar war das kurz nachdem ich die Zusammenarbeit mit Renato Canova damals begonnen hatte, den ich im Januar in Kenia praktisch kennengelernt habe. Die Geschichte kennen die meisten, die hier schon länger zuhören. Das war ja auch eher alles zufällig damals. Ich hatte keinen Coach und über Sondre Nordsat Moen, der auch in Kenia war, habe ich ihn da kennengelernt. Also habe ich da irgendwie 3 Wochen mit ihm schon mittrainiert in seiner Gruppe und dann hatte ich aber die Trainingslager und Wettkämpfe schon geplant, bevor ich ihn ja kennengelernt habe. Sprich, sprich, ich bin dann Anfang Februar zurückgeflogen, war 2 Wochen zu Hause, wollte Barcelona den Halbmarathon laufen, um dann wieder für knapp 4 Wochen nach Kenia zu fliegen. Und wir hatten damals, ich weiß nicht mehr, wie der Sturm hieß, aber genau in den 2 Wochen, wo ich zu Hause war, war so ein krasser Sturm in Deutschland und es war ultra windig, es war arschkalt, natürlich Minusgrade draußen und die Einheiten, die ich ja davor schon es von Renato nicht kannte oder nur aus Legendenerzählungen, hatte mir halt so ein, handschriftlich auf einem DIN A4-Blatt Papier in Kenia noch was in die Hand gedrückt für die 2 Wochen, wo ich zu Hause bin praktisch. Und das habe ich mir dann so angeguckt und dachte mir so, ach du Scheiße, ey, das ist ja also generell mal in einer komplett anderen Sphäre, als ich damals Training so dachte, was möglich ist. Und dann kam ich aber nach Hause und dann war das Wetter so schlecht. Also konnte ich auch nicht ins Stadion. Also ich konnte schon ins Stadion, aber da war mir klar, da läuft der jetzt nicht easy mal irgendwie, keine Ahnung, 12 mal 1000 in 250 oder keine Ahnung, irgendwie solche verrückten Sachen. Und da stand auch drauf irgendwie, und ich habe früher Longruns natürlich gemacht, auch davor, aber für mich war ein Longrun halt immer in einem vergleichsweise komfortablen Rahmen. Ja, das war so plus minus 3,30, also so zwischen, ja auch mal vielleicht knapp unter 3,30, aber das war für mich schon ein solider Longrun. Und da stand halt einfach drauf, 30 Kilometer, 3,20. Und dachte ich mir, gut, habe ich so im Training noch nicht gemacht und ich weiß auch gar nicht, wo ich es gerade machen soll draußen. Also ich überlegt und so, dann kannte ich halt auch ein Fitnessstudio, beziehungsweise eher ein Reha-Zentrum, wo ich früher auch Leistungsdiagnostik gemacht habe. Dementsprechend wusste ich, die haben auch ein Laufband, das eben ausreichend schnell läuft und so weiter. Und habe halt dann einfach mal die angefragt, weil ich die kannte, ob ich da samstags kommen kann. Und haben gesagt, ja, wir sperren dir auf, es sind wahrscheinlich eh 2, 3 Patienten da und ein Trainer. Dann seid ihr für euch alleine und du kannst das Laufband nehmen. Dachte ich mir zwar auch, wie Flo vorher die Story erzählt hat. Die werden sich aber freuen, dass da dann 3 Leute sind und einer, der da 2 Stunden auf einem Laufband rumballert. Aber okay, gehe ich da hin. Und dann war es aber halt so, wie das halt oft so ist bei so Leistungsdiagnostik-Laufbändern. Das Laufband ist super, alles kein Problem, aber da gibt es nichts. Du hast einmal diesen Spiegel vor dir, wo du dich halt komplett deinem körperlichen Verfall während der Einheit zuschauen kannst und eine Borg-Skala, wo du dann überlegen kannst, wie scheiße geht's mir gerade schon? Da gibt es kein Fernseher, da gab es gar nichts. Und die Kopfhörer, die ich dabei hatte, die haben nicht funktioniert, weil die sind immer rausgefallen. Das waren nur so In-Ears, die ich dabei hatte. Das heißt, nach 5 Minuten hatte ich keine Musik mehr und Laufband, ich bin gleich für 2 Kilometer eingelaufen, irgendwie ganz easy und dann halt Band auf 18 km/h gestellt und bin dann mal losgelaufen und dachte mir, mal gucken, wie weit ich komme. Und der Trainer, der hat mich, glaube ich, auch der da war, der kam dann immer wieder so alle paar Minuten vorbei, weil ich ihm, glaube ich, sehr leid getan habe und dann immer gefragt, ob irgendwas machen kann, irgendwas bringen, vielleicht zum Trick. Ich so, hey, du, ich bin hier noch eine Weile. Und ich habe das auch durchgezogen und ich gebe auf jeden Fall, ich gebe vor recht, das Gefühl der Zufriedenheit, das war brutal. Also das war intensiver und heftiger, als wenn ich die Einheit draußen durchgezogen hätte, weil das war so stumpf und du musstest mental dich so zusammenreißen, weil du hast ja nichts gehabt, auf was du dich jetzt irgendwie ablenken hättest können. Dann geht es dir irgendwann nicht so gut, vielleicht schon bei Kilometer 12 denkst du dir, boah, 18 ist jetzt schon auch irgendwie flott heute, irgendwie bin doch müde und keine Ahnung. Und dann da drauf zu bleiben und das durchzuziehen, das ist schon, war schon echt hart, muss ich sagen. Und von dem her kann ich das, glaube ich, nachvollziehen, wenn man es dann mal schafft, ja, also 30 Kilometer in 18 km/h, da sind wir noch lange nicht bei 3 Stunden mal auf einem Laufband laufen. Also das denke ich mir wirklich, stelle ich mir sehr, 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 sehr crazy vor. Aber das war so meine erste Erfahrung mal mit einem längeren Lauf auf dem Laufband. Davor tatsächlich immer nur, ich sag jetzt mal, irgendwelche Tempoprogramme, die dann in Abstufungen und mit Trabpausen, vielleicht, da reden wir maximal vielleicht mal von 20, in ganz seltenen Fällen sonst vielleicht von 15 Kilometern. Und das ist ja schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, wenn du dich nicht ablenken kannst, du bist halt wirklich nur mit dir alleine in deinem Kopf eigentlich. Klar, du merkst natürlich, kriegst auch eine gewisse Rückmeldung körperlicher Natur. Irgendwann, der Muskel fühlt sich nicht so gut an, es ist anstrengend, die Lunge brennt, ich schwitze so krass, mir ist heiß, keine Ahnung. Aber da so mit der Birne bei sich zu bleiben, zu sagen, nee, das passt schon alles, will ich genau so jetzt haben gerade, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also da habe ich auch nochmal einen ganz anderen Respekt dafür bekommen, was so Laufbandtraining anbelangt. Und auch da hatte ich den Eindruck, ich bin dann auch eine Woche später war das dann, glaube ich, tatsächlich in Barcelona Bestzeit gelaufen. Meine immer noch bestehende Halbmarathon-Bestzeit, damals auch noch ohne Carbon-Schuhe. Da war Adidas damals noch nicht so weit. Das heißt auch auf dem Laufband, ne? Ohne Carbon-Schuhe und sowas. Also das habe ich dann auch ein bisschen gemerkt, wenn du sonst nie auf dem Laufband rennst, sondern rennst du damit so, es war jetzt kein, ja doch, es war schon fast ein Flat, ich weiß nicht, war schon ein relativ dünner Schuh einfach. Habe ich dann trotzdem ein bisschen auch mal eine Woche lang ein bisschen guten Wadentonus gehabt. Aber hat auf jeden Fall, also war effektiv, hat auf jeden Fall nicht geschadet im Hinblick auf das, was dann da noch anstand für mich.
Ja, so kann das gehen natürlich. Gibt uns doch mal, jetzt mal so als Service-Gedanken, gibt uns mal eine Idee, weil ich habe gar keine Ahnung. Was kostet ein Laufband, wo du, Flo, sagen würdest, okay, das würde sich schon lohnen oder muss man schon sehr viel Geld ausgeben, dass man sagt, okay, das lohnt sich, so ein Ding überhaupt anzuschaffen für zu Hause?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Laufbänder starten ja schon so bei 2000. Es kommt halt immer darauf an, was man da so will. Also die guten Laufbänder, ich weiß jetzt nicht, was Philips kostet. Ich weiß halt, was meins normal kostet. Das ist halt eine Dauerleihgabe mehr oder weniger. Das ist auch nicht meins, aber das ist halt das Band, auf dem ich auch die Weltrekorde aufgestellt habe. Und das ist halt so ein medizinisches Ding. Das steht halt, ja, in vielen so Leistungsdiagnostikzentren und sowas. Das kostet halt schon 19.000, also ein Kleinwagen sozusagen. Das kann halt was, muss man sich halt entscheiden. Will man sich lieber ein Auto oder ein Laufmodul? Aber ich denke, ja, wenn man eins haben will, ich weiß nicht, mit den anderen Marken kenne ich mich tatsächlich nicht so wirklich aus, aber ja, also wenn ich keins hätte, würde ich mir wahrscheinlich irgendwo im Fitnessstudio oder in so einem medizinischen Bereich mal umhören, ob da vielleicht eins aussortiert wird, die ein neues kriegen, das dann einmal warten lassen und dann manchmal kann man da so ein Schnäppchen machen, dass man irgendwie vielleicht da so ein aussortiertes Laufband ergattern kann. Was die jetzt neu kosten, weiß ich nicht. Also gut, bei meinen Anforderungen, also bei mir muss ein Laufband halt schon ordentlich steigern können, bis 25% oder so. Das mache ich halt schon mal, dass ich eben so Berganläufe mache oder sowas. Und 20 km/h soll es halt auch können. Die kosten halt schon, keine Ahnung, ab 2000 aufwärts und bis zwischen 2000 und 30.000 ist halt alles möglich. Alles, was halt unter 2000 ist, ist halt nicht viel. Ne? Das sind dann eher so, glaube ich, so Dinger, die halt schon eher nur bis 16, 18 km/h gehen und Lauffläche ist halt ziemlich klein. Also ein bisschen was investieren muss man halt schon. Ne?
Gut, aber wir sehen ja auch bei der Triathlon- oder bei der Radfahrszene, dass das bei vielen Leuten nicht die Determinante ist, ja, die dann wirklich bereit sind, sehr viel Geld dafür auszugeben. Ja, weil ich kenne genug Leute, die in dem Bereich für ein Rad ausgeben. Ja, also das weißt du selber, Flo. Ja, in der Triathlon-Szene ist das ja keine Seltenheit. Da werden selbst für Parts, die dann zusätzlich noch an das schon relativ teure Rad dran gebaut werden, mehrere tausend Euro ausgegeben. Ne? Also von Powerpedale und so weiter und so weiter. Ja,
ja. Na, sagen wir mal so, für ein gutes Rad, ne? Die kosten ja auch teilweise 6.000 bis 8.000 Euro ja. Oder sowas in dem Dreh. Für so einen Preis kriegt man auch ein gutes Laufband auf jeden Fall.
Ja.
Ich kenne jetzt nicht alle Modelle oder alle Marken oder so, aber in dem Bereich würde ich mal sagen, im Bereich von einem guten Rennrad kriegt man auch ein gutes Laufband.
Ja, also das ist natürlich immer noch viel Geld, da müssen wir gar nicht diskutieren, aber damit wir mal so eine Relation haben, ne? Weil klar kann ich mich irgendwo hinstellen und sagen, ja, okay, das ist ein geiles Laufband, aber kostet 15.000 Euro, das ist dann schon für die allermeisten Ausschlussprinzip, ne? Ist klar.
Genau, also ich glaube, da muss man vielleicht nochmal klarstellen, also auch so dieses Woodway Forefront, das ist immer auch bei einem Preis, genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, ich habe das jetzt auch erstmal zum Testen bei mir, sind das 15.000, 16.000 Euro, glaube ich auch. Das und auch hier natürlich sowas wie HP Cosmos, das ist so High-End-Premium-Bereich, glaube ich, was man an Laufbändern bekommen kann, das muss man hier schon nochmal sehr deutlich sagen, für eine sehr spitze Zielgruppe, sprich jemand, der extreme Anforderungen an so ein Gerät stellt, sei es von der Geschwindigkeit, sei es was so Steigungsmöglichkeiten anbelangt, von der Stabilität etc., ist ja die Frage wirklich, ob das jetzt wirklich jeder braucht, also außer man hat jetzt Geld übrig, dann ist das natürlich, dann können wir euch da gerne unsere Kontakte vermitteln, wenn ihr euch das, wenn ihr das erwerben wollt. Aber ich tue mich natürlich jetzt schwer, da eine genaue trennscharfe Linie zu ziehen, ab wann ist so das Preis-Leistungs-Verhältnis ordentlich, dass man damit sich jetzt auch nicht irgendwie die Gelenke oder was auch immer kaputt macht oder man das Gefühl hat, man fühlt sich unsicher, weil das Band so wackelt. Da tue ich mich jetzt schwer, nur nochmal also einfach zu sagen, man kriegt sicherlich auch für günstigeres Geld, für wenn man sagt, ich will da einfach mal ab und zu locker drauf laufen, sicherlich auch wahrscheinlich sehr gute alternative Lösungen. Da, wo wir uns jetzt bewegen, das sind natürlich schon so die, ja, die High-End-Produkte. Ich weiß nicht, ob es da noch krassere Sachen gibt, ehrlich gesagt, aber das ist natürlich schon nicht umsonst, sieht man ja auch diese Laufbänder dann gerne auch mal bei irgendwelchen Sportstützpunkten, Dreha und Leistungsdiagnostik-Dingern oder natürlich auch, klar, wer bei Mo Farah oder Gesa abonniert hat, dann wird man da auch einen Woodway Forefront sehen, sicherlich.
Ja, wobei, Flo, ich erinnere mich noch an das eine Video von dir, das war dann schon nochmal eher zwei bis drei Stufen drüber. Ja, das sah ja eher aus wie so eine...
Das ist einfach Flo's Keller.
Ja, genau. Das sah eher aus wie so eine Nutztierrampe. Ja. Du hattest jedenfalls sehr viel Platz rechts und links neben dir beim Laufen und bist Slalom gelaufen.
Ja, das ist mein Keller ist ein Laufband. Nee, der Quatsch, da war ich tatsächlich nur einmal drauf. Also HP Cosmos, die haben das Ding da gebaut. Das steht in Ruhpolding, das ist im Olympiazentrum von den Biathleten und den ganzen Wintersportlern. Und die machen auf dem Ding, machen die ihre Leistungstests mit einem Rollerski zum Beispiel. Und da haben die mich gefragt, ob ich mal aus Spaß halt auf dem Ding laufen will. Da dachte ich, ja, das ist bestimmt ganz nett. Aber das ist halt ein krasses Gefühl, da kann ich dir sagen, das Ding geht halt bis 80 km/h.
Wow, echt?
Ja, ja. Und eine riesen fette Lauffläche. Und die Lauffläche ist ja so breit, also du könntest rein theoretisch auf dem Ding, ich schätze mal, wenn man koordinativ fit ist und ja nicht gleich einen Abgang macht oder so, könntest du da in Dreierreihe mit 12 Mann laufen. Also 4-4-4 hintereinander, 12 Leute, wird rein theoretisch gehen. So groß ist das Ding, das ist unglaublich.
Wie breit ist das? Weil das sah ja auf den Aufnahmen, die ja so ein bisschen, ich glaube, von oben irgendwie gefilmt wurden, das sah ja brutal aus. Das
ist ja, so breit Meter wie ein Keller. Also ne? Denk nochmal über deinen Keller nach, Philipp.
Na, wie weit wird das breit? Das ist ein... Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann es erfragen. Kann ich mal posten in einer Story oder so. Aber das sind mindestens 3 Meter, eher mehr. Also... Von der Breite würde ich mal sagen 4 Meter und Länge auch nochmal 4-5 Meter oder sowas. 5 Meter.
Okay, das sah von oben so krass gigantisch breit irgendwie auch aus. Wahnsinn.
Ja gut, aber wenn die da mit den Rollerskiern drauf wollen, dann brauchst du das ja, ne? Weil du musst ja ein bisschen Schwingweite nach rechts und links und nach hinten haben. Weißt du, ob das einmalig ist in Deutschland oder ob da, keine Ahnung, in Oberhof oder so, das ist ja eigentlich auch deren Zentrum, ne?
Nein, ich glaube, die haben auch sowas.
Ja.
Also in Ruhpolding gibt es sowas. In Oberhof oder überall, wo so Langlauf-Biathleten-Zentren sind, da haben die halt sowas, um ihr Laktattests dann zu machen, halt im Winter und Sommer oder wann auch immer.
Was ist da für ein Motor dran? Diesel oder Turbo oder was?
Keine Ahnung, also das ist schon allein dieses Band, also das Band schlecht, die Lauffläche, nur die Lauffläche wiegt, glaube ich, über eine Tonne.
Weil.
Alter Schwede.
Gut, also das
ein E-Motor schafft das natürlich, aber in diesem Winter wegen der hohen Energiepreise leider nicht zu benutzen.
Nee. Leider werden die Tests draußen gemacht.
Genau. Auf Schnee. Auf Schnee gibt es auch nicht, wegen des Klimawandels. Ei. Das ist alles kompliziert. Ja. Ja, aber das sah natürlich schon richtig amtlich aus. Ne? Also das kann ich mir vorstellen, dass das richtig Spaß gemacht hat, wenn man da mal in so einen Saal reinkommt.
Halt echt, ja. Man kann halt echt so Kurven laufen, hoch. Man kann sich hoch beschleunigen, sich so zurückfallen lassen. Das ist halt echt ein krasses Gefühl, irgendwie auf so einem Ding zu rennen. Ich hatte erst gedacht, was ist das denn jetzt? Dann ging das los und dann konnte ich echt so Kurven laufen und so. Das war schon ganz witzig.
Ja, vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, ja. Was ist
ja,
das
20 km/h haben wir dann mal kurz angeschaltet. Das ist, ja, es ist halt echt was ganz anderes als es ist ein verrücktes Gefühl irgendwie. Also es ist echt ganz anders als auf dem richtigen Laufband. Also die zieht es halt unter dem Boden, den Boden quasi unter den Füßen weg. Irgendwie seltsames Gefühl.
Ja. Also das können natürlich leider nicht sehr viele Menschen haben. Ja, das Video gibt es sicher.
Da hatte ich ja immer gedacht, ich wollte da mal so ein Event, Last Man Standing oder so, auf dem Ding, das wäre hinten alles schön, hinten alles abpolstern und dann mal gucken. Und einer, zum Beispiel ich und Ralf laufen und Philipp regelt die Geschwindigkeit und die Steigung.
Alles klar.
Wer als erster hinten reinfällt, hat verloren. Dann
ja,
mit Vorläufen, Mittel, Halbfinale, Finale oder so.
Ja.
Immer drei Mann auf einmal so auf dem Ding drauf.
Ich bin direkt dabei.
Bist du mal Highspeed gelaufen da drauf? Also richtig hart gesprintet?
Naja, wir hatten einmal auf 21 km/h. Das ist dann aber schon... Also Highspeed.
Ja gut, das ist ja jetzt, in meinem früheren Erlebnisbereich, also im Kurzsprint, ist das jetzt ja keine Geschwindigkeit.
Ja, ja, ja.
Also da darfst du deutlich schneller sein. Ich glaube, du bist
ja trotzdem ein bisschen vorsichtig, weil man will ja nicht tatsächlich irgendwie hinten abfliegen.
Ja, abfliegen ist ja das eine. Also mich nervt ja schon immer, dass ich, ich habe immer das Gefühl, ich möchte halt nach vorne, ne? Und komme dann halt immer eher so in Richtung vordere Begrenzung. Ja, weil ich es auch unangenehm finde, dass hinter mir dann ja so ein Absatz von 20 oder 30 Zentimetern ist. Da möchte ich von wegbleiben eher. Ja. Ja, aber bei diesem großen Laufband ging das nicht mehr oder weniger ebenerdig weiter?
Ja, ja, das ist in der Erde, also quasi innen drin. Ja,
ja, das ist die Vorstellung.
Da muss man halt aufpassen, dass man nicht so groß. Muss man halt aufpassen, dass man in den Schlitz hin nicht so reingesaugt wird.
Ihr guckt die falschen Filme, ich sehe das schon. Ja, es gibt jedenfalls auch ein grandioses Video von einem Läufer, der tanzt mehr oder weniger auf einem Laufband. Ja, der dreht sich so und macht laufend so Pirouetten und das ist so eine Mischung aus Box-Exercise und Laufen. Jedenfalls sehr kunstvoll. Ja? Man kann auch koordinativ sich bewegen auf dem Laufband. Es muss nicht nur stumpf sein.
Ja. Ich hatte vor kurzem mal tatsächlich mal kurz 30 km/h getestet, aber das ist halt echt krass. Also
ja,
vor allen Dingen ohne so ein Auffangen. Gurtstrang ist es halt echt schon riskant. Wenn es dich da halt hinlegt, dann zerreißt dich richtig.
Ja.
Also mein Laufband hier geht bis 30 km/h. Ich gedacht, komm, habe ich noch nie ausprobiert. Und vor kurzem habe ich einmal Handy nebenan gestellt, einmal kurz gefilmt. Das gibt es dann auch auf meinem Kanal zu sehen. Das waren eine Sekunde oder so. Also 25 km/h, okay. Ne? Das sind 224 pro Kilometer. Das kann man halt noch paar Sekunden, irgendwie halbe Minute oder sowas durchrennen, aber von 25 auf 30 km/h, der Step, das ist schon, das ist krass.
Ja, klar. Das ist halt Vollsprint. Also tatsächlich Vollsprint. Aber das ist ja im Vollsprint halt komplett koordiniert, ja. Und dann bewegt sich aber was unter dir, ja. Und dann machst du einen Schritt falsch und dann macht es halt Peng, ne? Du solltest erst die alle Decken, die du hast, ne, und Oberbetten dahinter dich legen, sonst solltest du das nicht machen. Ja. Da fehlt dir noch die dicke Turnmatte hinter dir. Ne? Großartig. Ja, falls ihr noch, liebe Gemeinde, Fragen zu Laufbändern etc. habt oder Hinweise, wo man vielleicht günstig gutes Material erwerben kann, gerne. Wir freuen uns über eure Reaktionen logischerweise. Und dann muss ich euch ja noch die Ankündigung erfüllen, die ich ja gemacht hatte, nämlich bezüglich Liane Winter. Ja? Philipp, bist du schon schlauer geworden?
Ich war gerade geneigt, nochmal den Namen zu googeln, aber ich habe es extra nicht gemacht, um hier ahnungslos dazustehen, so wie in der letzten Folge. Nein, tatsächlich haben wir viel Zuspruch bekommen über das Format der letzten Folge, als wir über Frank Shorter gesprochen haben. Also Frank Shorter kannte ich natürlich, aber da gab es ein paar sehr gut recherchierte Side-Infos von Ralf zu ihm und was alles so sein Leben ausgemacht hat. Wir haben da seinen 75. Geburtstag letztes Jahr als Anlass genommen. Wir haben auch viele Zuschriften noch bekommen, du bestimmt auch, Ralf, dass der offensichtlich beim München-Marathon dieses Jahr zu Gast war. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Dann haben wir tatsächlich, haben viele Leute geschrieben, sie fänden das cool, wenn wir pro Folge oder einmal alle zwei Wochen irgendwie so eine Läuferpersönlichkeit, eine, sagen wir mal, vielleicht etwas in Vergessenheit geratene Läuferpersönlichkeit hier sozusagen ein bisschen vorstellen. Und da gibt es natürlich, das haben wir auch schon festgestellt, durchaus Leute, die selbst ich nicht mal kenne, weil es einfach weit vor unserer Zeit ist. Da bin ich gespannt, ob vielleicht der Flo diesbezüglich fitter ist. Mir sagt jetzt Liane Winter aus dem Stegreif noch nichts, aber vielleicht gibt uns der Ralf noch ein paar zusätzliche, Hints, dass wir drauf kommen können, was und wann und wie die gute Frau aktiv war. Aber sie ist Läuferin, Ralf, das können wir schon mal festhalten. Und sie ist Marathon gelaufen.
Genau.
Oder was war der Schwerpunkt?
Ich hatte mit Flo vor unserer Aufnahme schon ganz kurz gesprochen, aber okay. Flo,
ja,
du hattest den Namen schon mal gehört, aber so ganz genau war dir auch nicht klar, was der Tango ist, ne?
Ja, genau, also ich hatte den Namen schon mal gehört. Ich wusste auch, dass sie Marathonläufer ist, aber du hast mir dann ja den Hinweis gegeben, was sie tatsächlich dann gerissen hat früher.
Genau.
Ja. Das wusste ich auch nicht ganz genau.
Ja, also man muss ja mal damit anfangen, dass Frauen Laufsport ja sehr lange stiefmütterlich, extremst stiefmütterlich behandelt worden ist. Nicht nur vom Weltverband, sondern von der gesamten Lauf-Community. Das muss man ja klar sehen. Und im Marathonlauf ganz besonders, weil ja eine völlig irrige, pseudowissenschaftliche Annahme existierte, die hieß, Frauen sind für Langstreckenlauf nicht geeignet. Ja?
Ja.
So, das war ja mal so das Grundcredo, was bis weit in die 70er Jahre hinein sich gehalten hat. Ja? Die Geschichte von der amerikanischen Pionierin, die sich dann in den Boston-Marathon reingeschlichen hat, ist natürlich längst Legende und die werden die allermeisten von euch kennen. Ja, die junge Dame kreuzte tatsächlich auch nochmal ihre Karrierelinie mit Liane Winter. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Es hat halt sehr lange keine tatsächlichen Weltrekorde gegeben im Frauen-Marathonsport. Ja. Es werden halt bestimmte Zeiten registriert, die gelaufen worden sind zu bestimmten Anlässen. Da gibt es tatsächlich eine weitere Deutsche, die noch vor Liane Winter so eine Bestzeit aufgestellt hatte. Das ist eine Frau, die heißt Annie Pede. Die hat 1967 in Waldnil eine Zeit von 3:07:26 erzielt. Ja. Die hat tatsächlich bei dem legendären Lauf Papst und Trainer Ernst van Aken, ja, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, ja, Dauerleistung viel lang ruhig, ja, war so das Grundcredo. Ja. Jedenfalls hat der einen Marathonlauf organisiert. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch ein allgemeines Startverbot für Frauen beim Marathonlaufen. Ja, und er hat halt Annie Pede und ich glaube noch zwei weitere 30 Meter hinter dem Feld aufgestellt, ja, und hat sie dann loslaufen lassen in diesem Lauf. Das heißt, es war kein offizieller Lauf und die hatten jetzt auch keine offiziellen Zeiten. Daher ist das nicht wirklich eine anerkannte Weltrekordzeit gewesen von Annie Pede. Ja, muss man als eine dieser unglaublichen Anekdoten aus der Entwicklung des Frauenmarathonsports oder Frauenlanglaufs einfach mal wissen. Ja? Es ist wahnsinnig schade, finde ich, dass diese ganzen Geschichten total verschüttet sind in Deutschland. Das ist in den USA tatsächlich anders. Ja? Und dann kam halt das legendäre Jahr 1975. In dem Jahr haben halt gleich zwei Deutsche den Weltrekord aufgestellt, ja, damals auch noch keine festgelegte Weltrekordzeit durch den Weltverband, aber damals wurden dann schon Bestenlisten geführt. Ja, und die erste, die das gemacht hat, war eben besagte Liane Winter. Und zwar ist das eine junge Dame, die in Leipzig zwar geboren wurde, aber dann sehr lange in Wetzlar gelebt hat, später in Wolfsburg zu Hause war, weil sie sehr lange bei VW gearbeitet hat, ja, und von da aus halt auch große Laufsportveranstaltungen bestritten hat. So, Liane Winter ist am 21. April 1975, ja, in Boston gelaufen. Da hat jetzt schon der ein oder andere mal von gehört, dass man in Boston Marathon laufen kann, ja. Zu dem Zeitpunkt gab es aber auch in Boston noch eine relativ stiefmütterliche Behandlung von Frauen. Das hat sich tatsächlich noch sehr, sehr lange gehalten und erst zum Jubiläumslauf ist Liane Winter tatsächlich geehrt worden von Boston Marathon, weil das wurde damals auch nicht gemacht. Ja, das muss man sich alles mal vorstellen. Ja? Wir reden von 1975, wir reden jetzt nicht von 1957, ja, sondern von 1975. Ja. Und in diesem Rennen war auch Karin Switzer, ja, ne? Karin Switzer, ne?
Catherine,
ja. Mhm. Die hat tatsächlich ja in Boston diesen ersten Versuch unternommen und wurde dann aus dem Rennen genommen. Aber die hat tatsächlich nie einen großen Marathon gewonnen. Und die war an diesem besagten 21. April 1975 Zweite hinter Liane Winter.
Ah,
ja, aber okay. Mehrere Minuten hinter ihr, also relativ klar geschlagen. Ja, also wirklich eine ganz spannende Geschichte, die in Deutschland total verschüttet ist. Ja, das ist halt dann zwischendurch immer mal wieder so aufgeflackert zu besonderen Anlässen. Aber ich glaube, das letzte Mal, dass es ein bisschen größer beschrieben und aufgeschrieben und verbreitet wurde, war so Anfang der 2000er, weil dann nämlich tatsächlich Liane Winter als Handbike-Fahrerin zum Berlin-Marathon zurückgekehrt ist. Die hat nämlich leider MS gehabt, also Multiple Sklerose. Und die Auswirkungen waren halt große Probleme mit der Beinmuskulatur, mit den Beinen. Und sie konnte dann später nicht mehr laufen und nicht mehr gehen und ist dann tatsächlich im Rollstuhl unterwegs gewesen und ist im Marathon als Handybike-Starterin, unterwegs gewesen. Und ich glaube, das letzte Mal 2007 oder 2008. Ja, also das ist noch nicht so lange her. Leider ist Liane Winter im Januar 2021 verstorben an den Auswirkungen oder an den langfristigen Auswirkungen der MS-Erkrankung. Ja, also wirklich eine absolute Pionierin des Langlaufs, des Marathonsports in Deutschland, hat auch 10-Kilometer-Rekorde aufgestellt und so weiter und so weiter. Aber das Entscheidende war schon dieses Ding da in Boston 1975. Ja, also super spannend. Tatsächlich ist dann einen knappen Monat danach, ja, Christa Wallensiek, hat vielleicht der ein oder andere schon noch mal eher gehört, weil die gleich zweimal Weltrekord gelaufen ist. Ja, jedenfalls ist Christa Wallensiek dann im Mai 1975 in Dülmen, ja, das ist ein herrliches kleines Städtchen im Münsterland, nicht so weit entfernt von meiner Heimat, 2:40:15 gelaufen und hat also diese Zeit von Liane Winter aus Boston dann noch mal entsprechend verbessert. Ja. Und die ist dann nochmal Weltrekord gelaufen und zwar 1977 in Berlin. Das waren damals deutsche Meisterschaften parallel, also im Berlin-Marathon deutsche Meisterschaften. Da ist Christa Wallensiek 2:34:47 gelaufen. Und deren Weltrekord wurde von einer gewissen Grete Weitz verbessert. Ne? Und da sind wir dann schon wieder bei den ganz großen Figuren dieses Sports. Aber es ist wirklich extrem schade, dass sowohl Anni Pede, aber vor allen Dingen auch Liane Winter, so total in Vergessenheit geraten ist in der deutschen Laufgeschichte und auch im Bewusstsein von vielen Läuferinnen und Läufern. Ja. Aber wollte ich euch mal mitnehmen, ne? Wie gesagt, fiel mir in der Vorbereitung zu Frankfurt nochmal in die Hände und habe ich gedacht, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die man mal wieder aufleben lassen muss, ne? Damit man weiß, wo das alles herkommt. Ja.
Bisschen History-Lesson sozusagen, aber natürlich total im positiven Sinne, weil das sind halt Dinge, die kommen halt auch nicht mehr in den, ja, wir leben sowieso im Social-Media-Zeitalter, natürlich gibt es auch noch ein paar Printprodukte und auch natürlich laufspezifische Printprodukte, aber auch da kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass so alte Geschichten da noch regelmäßig stattfinden. Da hat man eher den Eindruck, dass da gewisse repetitive Mechanismen vorhanden sind, dass gefühlt jeden Monat die gleichen, also nicht jeden Monat, aber der August ist fast ähnlich zum August des Vorjahres, was da irgendwelche Laufausrüstungen in Tests anbelangt. Insofern nehmen wir das doch gerne mal mit und versuchen und da jede Woche, jede zweite Woche vielleicht mal eine kleine Anekdote aus vergangenen Zeiten hier mit reinzunehmen. Ob das dann immer aus dem deutschen Bereich ist oder ob wir da auch internationaler werden, das würden wir uns mal noch vorbehalten. Vielleicht haben wir auch noch ein paar interessante Geschichten von Olympiasiegern, ich glaube, das haben wir sogar schon mal erzählt, Olympiasiegern, die barfuß gewonnen haben in Rom und so weiter. Also ich glaube, da finden wir noch genügend Geschichten, dass wir immer mal so in 5 Minuten hier in der Folge was mit reinnehmen können.
Also wir haben natürlich noch eine Deutsche, die Weltrekord gelaufen ist im Marathon. Ja. Ich schaue mir schon wieder in zwei fragende Gesichter. Ja. Charlotte Teske,
ist die für Berlin gestartet oder bin ich da falsch? Sicher,
die ist, glaube ich, auch mal für Berlin gestartet. Aber bevor wir da jetzt gefährliches Eindrittelwissen verbreiten, ja, können wir uns ja mal mit der Biografie von Charlotte Teske in der vielleicht übernächsten oder dann Folge befassen. Das Wort heißt befassen. Ne? Ja, weil, das sind, also in den USA ist ja so ein Trend durchaus da, sich wirklich auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen oder mit großen Figuren aus der Geschichte auseinanderzusetzen. Das gab es auch sehr lange bei den großen deutschen Laufveranstaltungen auf den Seiten, dass du historische Geschichten nachlesen konntest und so. Das ist ein bisschen verschüttet Ja, ist nicht mehr auf jeder Seite so, dass man die Sachen alle nachschauen kann. Wir haben vorhin schon philosophiert, so als ich natürlich Leichtathletik gemacht habe und als Flo so angefangen hat, gab es ja die Zeitung, ja, Leichtathletik, noch einmal die Woche, so ein DIN A4 Format, nee, ein bisschen größer als DIN A4 Format, ne, immer viele Fotos, ne, von Laufen, Springen, Werfen und dann vor allen Dingen wahnsinnig viele Ergebnisse, ne? Also alle Ergebnisse, weil das war ja noch nicht digital. Ja.
Das gab es bei uns zu Hause aber auch in jungen Jahren.
Ja, das nehme ich wohl
an. Habe ich natürlich verschlungen.
Ja.
Aber gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr in der heutigen Zeit, oder? Ich bin da nicht mehr auf dem Laufenden, ob es das noch
gibt's,
als Abo-Modell irgendwie gibt.
Doch, gibt es noch, bekomme ich jede Woche, aber tatsächlich als PDF. Ne? Also es ist gedruckt, okay, habe ich es jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich bekomme es als PDF. Also das Produkt gibt es noch, ja, aber das war natürlich ein Highlight damals. Ja. Ich habe tatsächlich dann von einem älteren Kollegen alte Jahrgänge, die sind glaube ich noch bei meinen Eltern alle, ja, alte Jahrgänge dann aufgekauft und hatte glaube ich bestimmt so 30 oder 35 Jahre fast komplett.
Krass, okay.
Ja, vor allem, ich meine, was da an Fotos alleine drin ist, ja, an so Schwarz-Weiß und so frühen Farbfotos aus der Leichtathletik ist halt ein Traum, ja. Da kannst du halt einfach nur so die Fotos durchblättern, das reicht schon, ja. Oder mal Ergebnisse nachstöbern, ob du noch irgendwen kennst.
Genau.
Der in Waldnil gelaufen ist oder beim Silvesterlauf in Trier 1972 oder irgend sowas,
ja. Ja, ist immer ganz cool, da kann man mal nachschauen bei so Dingern. Das hat einer, irgendein Fotograf, gerade vor, sieht man in meiner Story noch bei Instagram, ein Foto irgendwie gepostet, vor 20 Jahren war das, Crosslauf Regensburg war es, glaube ich.
Okay, ja.
Da sah ich ganz gut aus.
Vorher oder nachher?
Na, da war ich in Führung, damals vor Deslang Tereve, schön blondierte, kurze Haare, Beine rasiert.
Jawohl.
Ziemlich spezieller Look, aber es ist immer
Look.
Immer eigentlich wieder cool, so alte Sachen auszupacken irgendwie.
Ja, total. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, Flo, wo geht's hin? Was steht als nächstes an? Du hast ja gesagt, Pause ist beendet, jetzt neue Ziele gesteckt.
Ja, Wintertraining. Ich hoffe, dass der erste Schnee fällt bald und einmal die Woche ein 30er. Der soll jede Woche schneller werden, dass ich im Januar, Februar fit bin. Und eigentlich will ich im Februar, März, also im Frühjahr, nochmal eine schnelle 10er-Zeit gern rennen.
Okay.
Cool.
Ja, also, ist aber auch die Intervalle, ja, ich verstehe. Ja,
die Saison, also ich habe es probiert, die UTMB, also Ultra Trail du Mont Blanc, Direktquali zu knacken, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und die langen, ganz langen, die waren die Saison schon ziemlich zäh irgendwie. So richtig krass war es da nicht. Einigermaßen gute Ergebnis war der Sieg beim Wings for Life World Run in München. Aber bei mir ist das immer so auf und ab. Manchmal habe ich Bock, so richtig lange und locker zu laufen. Jetzt ist es wieder so, dass ich irgendwie kurz und knackig laufen will. Deshalb mache ich mal eine Vorbereitung für März, Februar, März für einen schnellen 10er und dann gucken wir mal, was passiert.
Sehr schön. Das klingt nach alter Leidenschaft bei dir auch, Philipp. Mal wieder ballern gehen.
Das ist halt das Schöne. Das ist halt das Schöne am Laufen, finde ich, dass das natürlich so vielseitig ausgestaltet werden kann und dass du dich nicht von vornherein auf einen Weg jetzt irgendwie festlegen musst. Natürlich, ja klar, jeder von uns hat irgendwie ein gewisses Talent in die Wiege gelegt bekommen, die manche von uns sind vielleicht ein bisschen schneller. Ralf, ja, du kommst ja aus einer ganz anderen, richtig schnellen Ecke mal. Und andere sind vielleicht resilienter oder haben ein größeres Ausdauervermögen. Das heißt ja aber nicht, dass du nur diesem Talent so folgen musst. Das ist ja das Schöne, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt Bock hier, wie Flo gesagt hat, ich habe wieder Bock auf Ballern, ich habe Bock auf was Kurzes, Schnelles, Knackiges und dann natürlich auch im Training da eben dementsprechend auch wieder Akzente zu setzen. Und du kannst genauso danach wieder sagen, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, zum Ende vom Jahr irgendwie wieder längere Sachen machen, ich möchte vielleicht wieder mehr Offroad laufen, Trail laufen etc. Das ist ja das Schöne am Laufen, dass das einfach alles möglich ist und man da eigentlich nie wirklich festgelegt ist, sondern man das ja immer so nach Lust und Laune auch phasenweise gestalten kann und das ist einfach schön und abwechslungsreich. Insofern, ja, wer weiß, wir haben es letzte Woche ja schon kurz angerissen, ich wurde ja schon von Teamkollegen aus dem SCC in Berlin ja schon wurde gefragt, ob ich nicht noch spontan bei deutschen Crossmeisterschaften im Dezember jetzt starte. Das wird jetzt ein bisschen.
Ich glaube, sie haben dich gemeldet. Sie haben dich gemeldet. Du stehst ja auf der Liste. Du weißt es noch nicht.
Mal, wird ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich im Hinblick auf die Geburt unserer Tochter. Da würde ich dann doch lieber zu Hause sein. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nie mehr crosslaufe. Wer weiß? Vielleicht passt das nächstes Jahr ganz gut rein. Die Fotos oder diesen Videoclip, den sie mir von, das war glaube ich, wo ich deutscher Meister geworden bin, ein Ohrdruck. Ich weiß gar nicht, war das 2017, 18 wahrscheinlich rum.
Ja, das 1817 war das.
1817 war das, genau. Da fühlt sich natürlich in anderes Zeiten wieder reinversetzt einfach. Das ist ja das Schöne, ja.
Ja, sehr schön. In Lönningen gibt es auch wunderbar. Geburtskrankenhäuser, kein Problem. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Flo, für deine Expertise. Ich bleibe immer noch bei meinem Hashtag-Motto Lichtluftleben, bin sehr gerne draußen. Deshalb so ganz überzeugt habt ihr mich noch nicht, aber es klingt zumindest spannend, da mal ein bisschen rumzuprobieren mit einem gescheiten Laufband. Das kann man sich ja immer mal einstreuen.
Cool.
So schaut's aus.
Vielen Dank.
Danke dir, Flo. Und wirst wahrscheinlich, gehe ich fast davon aus, nicht das letzte Mal bei uns gewesen sein. Und wir freuen uns jedes Mal, dich hier zu Gast zu haben. Insofern vielen Dank dir. Und ja, ihr zu Hause, viel Spaß beim Laufen. Geht raus, lauft drin, wie auch immer. Genießt es auf jeden Fall. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
Genau, danke euch. Immer schön rausgehen und immer weiter.